Wenn du hingehst und sagst, Entschuldigung, darf ich kurz stören?
Sagen, ich ein paar Mal gemacht
sagen die Leute halt nein. Also nein, du darfst mich nicht stören. Wenn du natürlich hingehst und direkt eine Frage stellst, dann ist es auch so überrumpelt. Was hältst du vom Tierschutz?
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni.
Hallöchen.
Wir haben heute tatsächlich gleich zwei InterviewpartnerInnen am Start, und zwar Juju und Fabi von Vegan Gesund mit Grund. Die beiden sind auch online sehr aktiv für den Veganismus auf verschiedenen Portalen. Es ist sehr, sehr schön, dass ihr hier seid. Vielleicht könnt ihr euch erstmal selber vorstellen und erzählen, wie ihr zum Thema Veganismus gekommen seid.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Voll lieb.
Genau, also der mit der dunklen Stimme ist der Fabi und die mit der hohen Stimme ist Juju.
Genau.
Wir freuen uns, dass wir am Start sind. Zusammen sind wir vegan gesund mit Grund. Und das jetzt seit 2 Jahren, kann man so sagen.
Ja.
Ja. Und das Ganze hat eigentlich angefangen. Wir sind vor 4 Jahren ziemlich genau vegan geworden. Und wie war denn der Start, Fabi?
Ja, der Start war eine Dokumentation. Wir haben uns sehr, sehr entspannt eine Doku angeguckt, ohne den großen Gedanken oder den großen Plan, jetzt unsere ganze Ernährung umzustellen.
Null, wir wollten einfach irgendeine Doku gucken. Wollten
einfach nur was gucken.
Zufalls.
Und ja, das war Hope for All. Und diese Dokumentation hat unser Leben verändert, weil nach 10 Minuten musste ich schon den Pauseknopf drücken und ja, Juju fragen, ob wir das nicht mal testen wollen mit diesem Pflanzenfressertum. Ja, das war der.
Das ging ja schnell.
Das war der Anfang. Das war echt intensiv.
Das ging echt
schnell.
Wart
ihr vorher denn vegetarisch?
Nee, gar
Null.
Nicht. Also
gar
beide nicht. Also nee. Ich so Teilzeit-Vegetarierin, also zu Hause habe ich seit Jahren kein Fleisch gekauft und auch nicht zubereitet. Ab und zu irgendwie eine Bio-Salami, wo ich dann aber auch die Ausrede hatte, dass das meine Tochter gerne essen möchte, so, und auch nicht mitgenascht habe. Genascht, oh, krass, dass man es jetzt so Naschen nennen kann. Aber nee, wir haben außerhalb auch beide Fleisch gegessen und Fabi auch nicht zu knapp.
Also sehr exzessiv. Ich war so der Frikadellenbrötchen-Typ morgens und so und Mettbrötchen und so. Also ich hatte kein Bewusstsein für Lebensmittel so richtig. Ich habe nur gegessen, was geschmeckt hat und was ich kannte, woran ich mich schon gewöhnt hatte mein ganzes Leben lang. Ja, und da war mein Horizont schon erreicht. Es ging nur um Geschmack. Immer.
Ja, krass.
Ist ja oft bei vielen Menschen so, ne? Also dass das quasi die einzige Ausrede ist.
Ja.
Ja. Und demzufolge war also unser Kühlschrank voll mit Eiern, Quark, Joghurt, Butter wahrscheinlich, kein Fleisch, vielleicht noch irgendeine Salamiwurst, aber jetzt kein Fleisch, was wir so zubereitet hätten. Und haben uns dann wirklich beide so geschockt angeguckt und ich war super, super happy, dass Fabi einfach die Pauseknopf gedrückt hat, weil ich habe ungefähr nach 4 Minuten beschlossen, oh mein Gott, ich werde jetzt vegan, so, aber habe nichts gesagt, weil ich dachte, ich habe einen riesen Fleischesser neben mir, halb Italiener, halb Afrikaner, ist echt mit diesen ganzen Lebensmitteln aufgewachsen und dann war ich umso erleichterter, dass Fabi dann einfach gesagt hat, nach 10 Minuten, lass das mal ausprobieren, weil damit hatte ich 0,0 gerechnet und ich hätte das zu 100% auch alleine durchgezogen und hätte es ihm einfach ganz sanft irgendwie am nächsten Tag oder am Abend danach, nach dem Film irgendwie gesagt, du, ich würde das jetzt gerne nicht mehr essen. Und dass er dann gesagt hat, lass mal testen für eine Woche, war ich natürlich safe dabei, hat mich sehr gefreut und dann haben wir es natürlich mit anderen Motivationen auch weitergeschaut. So unsere Snacks, die wir so um uns rumstehen lassen hatten, haben wir dann so ein bisschen zur Seite geschoben und wirklich am nächsten Tag bei unseren Nachbarn geklingelt und gesagt, wir hätten hier eine Kiste voll Lebensmittel, die wir nicht mehr essen möchten. Die haben sich gefreut und wir uns auch, weil wir hatten das Tierleid dann erstmal ab dem Moment aus unserem Haushalt entsorgt und dann ging auch die Reise schon los. Hat wenige Tage gedauert, da stand fest, dass wir dabei bleiben wollen, definitiv. Alleine schon, weil wir uns wirklich körperlich sogar besser gefühlt haben. Und ich war erst 27, als ich umgestellt habe und war nicht krank. Also, dass wir alleine uns da schon leichter und besser gefühlt haben, weil man es einfach mal ausgetestet hat. Das ist ja so verrückt, wie soll man wissen, wie gut es einem gehen kann, wenn man es nicht einmal probiert? Also man ist, es ist, wie es ist. Man ist halt irgendwann müde, man hat halt so und so viel Energie, man stellt es gar nicht in Frage. Und kann einfach nicht wissen, dass es einem viel, viel besser gehen könnte, wenn man es denn mal weglässt. Und dafür reichen einige Tage, finde ich. So war es zumindest bei uns. Ja, und dann war es geritzt. Wir waren vegan und haben uns dann immer mehr beschäftigt, immer mehr gelesen, Ich habe mich ganz schön reingenerdet, so was das Ernährungswissenschaftliche anging. Und Fabi war aber auch voll Feuer und Flamme. Und das hat dann nicht lange gedauert, dass wir auch nach außen gegangen sind und Familie, Freunde und so mit inspiriert haben, oder?
Ja, voll. Und das ging dann so weit, dass wir gemerkt haben, dass das auf so viel Zuspruch im privaten Umfeld gestoßen ist, dass wir uns dachten, lass uns doch mal Instagram auschecken, ob wir da nicht so Rezepte machen können, weil Juju macht sie eh immer. Ich fotografiere gerne, das ist eine gute Kombination. Mhm. Ja, und dann ist der Stein auch ins Rollen gekommen.
Genau. Aber eigentlich davor kam ja noch, also ich habe so viel gelesen über die vegane Ernährung und habe mich informiert und habe immer gedacht, das ist so ein bisschen schwammig. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Vieles kam mir auch sehr übertrieben, überspitzt vor. Ich hatte das Gefühl, dass nicht alles unbedingt, was im Netz zu finden ist, jetzt unbedingt zutrifft oder man sich auch gerne so ein bisschen so legt, dass es dann noch positiver klingt, als es eh schon ist. Also ich meine, der Veganismus hat nur Vorteile in allen drei Ebenen, Umwelt, Tierrecht und der eigenen Gesundheit, und man muss überhaupt nichts übertreiben. Und was passiert, wenn man übertreibt, dann schreckt man Leute ab, weil man eben nur das noch sieht und sieht, dass wir irgendwie zuspitzen oder sogar lügen, je nachdem, wie man es auslegt. Und das ist einfach sehr schlecht für den Veganismus, weil es echt nicht nötig ist. Es gibt so tolle Gründe, vegan zu werden, und alleine dieses gute Gewissen, was einzieht, dieses ruhiger schlafen können, nicht nur wegen der Produkte, sondern wirklich wegen diesem inneren guten Gewissen, was auf einmal einzieht, oder vielleicht auch noch der Antrieb, andere mit zu motivieren, weil man eben auch noch ein schlechtes Gewissen aus der Vergangenheit mitbringt. So. Und genau, da habe ich einfach gedacht, ich will es irgendwie mit Hand und Fuß gerne lernen. Ich würde gerne vegane Ernährungsberatung studieren, habe dafür aber immer wenig Zeit gesehen und habe irgendwie gedacht, muss ich irgendwann mal machen. Momentan passt es beruflich nicht so gut und mit den Kindern, mit dem Kind. Dann kam Corona, dann war ich schwanger, also ich war erst schwanger, dann kam Corona direkt danach, und so kam also sowohl Schwangerschaft als auch Lockdown zusammen, und da habe ich gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Die meisten chillen jetzt oder lernen vielleicht eine Fremdsprache, ich fange jetzt an, vegane Ernährungsberatung zu studieren.
Mega nice.
Habe dann die Zeit ganz fleißig genutzt, und als das Kind da war, noch im Wochenbett, also so ein paar Wochen nach der Geburt, habe ich dann die ersten Rezepte angefangen zu fotografieren und mir den Namen vegan gesund mit Grund ausgedacht. Eigentlich mit der Intention, dass ich dann für meine Beratung irgendwie schon ein paar Kunden am Start habe, dass die einfach schon durch die Rezepte und durch die Informationen irgendwie auf unsere Seite kommen und ich dann eben auch überhaupt davon leben kann, weil ich gerne beruflich umsteigen wollte und wirklich vom Veganismus leben wollte und für den Veganismus leben wollte. Oder andersrum, ich wollte für den Veganismus leben und musste deswegen auch davon leben. Und so kam Instagram ins Rollen. Und dann kam Fabi mit der Podcast-Idee.
Ja, die Podcast-Idee lag dann auf der Hand. Also ich war kein Podcast-Konsument vorher. Und dann haben wir einfach angefangen, unsere Gespräche, die wir sowieso führen, einfach mal festzuhalten. Und haben gemerkt, dass uns das liegt, dass wir da Bock drauf haben. Dass es etwas ist, was ich technisch leicht umsetzen kann. Also da haben wir nochmal Glück gehabt aufgrund unserer Konstellation. Genau, und dann ist das Baby auch gestartet. Und
mit dem Podcast.
Mit dem Podcast, genau.
Das Baby war da schon da, das hat geschlafen.
Ach so,
wir haben
auch
im Kinderzimmer aufgenommen am Anfang.
Na klar.
Das sieht ja wie unser Studio aus.
Das Studio war wunderbar. Wir haben eine Matratze halt genommen aus dem Schlafzimmer und haben die halt hingestellt und haben uns so halb unters Kinderhochbett gelegt.
Geil.
Und ein Mikrofon zwischen uns beide gemacht. Und Juju musste näher rangehen, weil ihre Stimme leiser ist, und ich war weiter weg und so. Das war sehr, sehr, sehr abenteuerlich.
Oh ja, genau. Und das haben wir dann jeden Tag aufgebaut, weil wir ganz professionell erstmal viele Episoden ansammeln wollten, bis wir überhaupt starten und erstmal ein paar Leute reinhören lassen wollten und irgendwie mit 20 Episoden, glaube ich, gestartet sind und auch für die erste Woche jeden Tag eine rausgeballert haben, damit man direkt ein bisschen was hat. Und dadurch haben wir also ständig diese Matratze durch die Gegend getragen, und wenn dann das Baby aufgewacht ist, mussten wir doch alles wieder zurückbauen, weil sie ja dann da wieder krabbeln wollte. Und also das war ein einziges Umgeräume unserer kleinen Wohnung damals. Aber das war jetzt vor anderthalb Jahren, und seitdem läuft unser Podcast ziemlich gut, und wir sind tatsächlich jeden einzelnen Sonntag am Start und haben noch nie eine Episode nicht hochgeladen, egal was kam.
Stark.
Und ja, das macht uns richtig doll Spaß.
Ja.
Podcast ist auch echt so eine coole Sache, finde ich. Also
ja,
wir nehmen ja auch gerade einen Podcast auf, wäre jetzt komisch, was anderes zu sagen, aber es ist ein sehr geiles Medium, finde ich, was voll auch unterschätzt ist irgendwie.
Total unterschätzt. Ich glaube, das Verrückte bei einem Podcast ist ja auch, dass man gar nicht sehen kann, welche Reichweite man eigentlich hat. Also wir sind es gewohnt, von allen Social-Media-Plattformen die Reichweiten miteinander vergleichen zu können. Es ist ja eher wie bei einem Fernsehsender, wo man eben nicht weiß, wie viele Millionen Leute da zugucken. Da kennt man ja die Einschaltquoten nicht. Man weiß nur, vielleicht wenn was abgesetzt wurde, das anscheinend nicht so gut gelaufen ist. Aber beim Podcast weiß man es eben nicht. Und ich glaube, das wird ganz, ganz oft unterschätzt, wenn man dann nur, weiß ich nicht, bei Apple Podcast die Bewertung anguckt und das vergleicht oder so. Das ist nicht der richtige Indikator irgendwie, um zu sehen, wie viele Menschen man damit erreicht. Und das ist, das sind viele.
Auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch immer spannend, wenn ich so Nachrichten kriege, ich bin durch deinen Podcast irgendwie auf dich gestoßen. Ist so krass.
Ja, voll gut. Super cool. Wie lange macht ihr das schon?
Also ich habe 2019 angefangen im November und Anni ist dieses Jahr dazu gekommen. Cool. Weil ich Anfang irgendwie gedacht habe, genau, gleich eigentlich im Januar, oder?
Ja.
Mhm. Ich glaube ja. Weil ich irgendwie so gedacht habe, es ist einfach so viel simpler, mit einer anderen Person zusammen zu sprechen, als es alleine zu machen, weil ich bin nicht so eine Person, die einzeln irgendwie dann eine halbe Stunde füllen könnte. Ich hatte dann immer so nach 5 Minuten alle Infos, die wichtig waren, runtergerattert quasi und dann so, ja okay, wie ziehe ich das denn jetzt? Das ist ein bisschen schwierig. Es ist irgendwie zu zweit auf jeden Fall easier und macht mehr Spaß und man hat so auch verschiedene Blickwinkel auf Sachen.
Ja. Cool.
Also voll, ja. Ihr habt ja auch jetzt dieses Jahr schon Erfahrungen mit Live-Podcast tatsächlich gemacht, ne? Bei der Veggie World. Da habe ich ja auch zugeguckt. Wann war das? Im März, April? Ich weiß gar nicht mehr.
Genau,
ja,
also Mai. Es war dann im Mai im Endeffekt.
Mai, ja, genau. Ja. Wie war das? Inwiefern war das eine ganz andere Erfahrung?
Ja, das war einfach ein ganz anderer Schnack, ja, ganz anderes Gefühl, als jetzt entspannt auf dem Sofa zu sitzen, ja, halt sich vorzubereiten und auf einer Bühne zu stehen und mit Headset vor dem Mund und jedes Wörtchen wird, jeder Schritt wird beobachtet. Das ist ja auch so ein Ding, dass man den Podcast ja hier einfach aufnehmen kann im Wohnzimmer und sich unbeobachtet fühlt.
Und was rausschneiden kann bei Bedarf.
Genau. Und ja, für mich persönlich war es, also ich habe halt Bühnenerfahrung. Ich war nicht das erste Mal auf der Bühne in meinem Leben. Ich stand schon einige hunderte Mal auf der Bühne. Deswegen war es nicht so schlimm für mich. Aber mir ist aufgefallen, dass die Wichtigkeit des Themas, also dass ich halt nicht irgendwie auf der Bühne stehe und irgendwie Musik mache oder irgendwas, sondern damit will ich gar nicht die Musik abwerten, wenn es so klingen könnte.
Ja.
Sondern für den Veganismus auf der Bühne stehe und den Tieren eine Stimme gebe und so etwas Gehaltvolles mache, das hat halt Druck in mir ausgelöst, weil ich es richtig machen wollte. Und genau, das war schon eine sehr angespannte Situation. Aber nur am Anfang. Danach ist es immer schön. Die ersten Minuten sind krass und danach ist es einfach nur
dann
wunderschön.
Kommen wir uns rein, ne?
Voll.
Total. Ja, ist mega aufregend. Also war ja auch wirklich das erste Mal für so ein bisschen in der Öffentlichkeit sozusagen aufgetreten sind, in Anführungsstrichen. Also dass wirklich auch viele, viele Podcast-HörerInnen auf uns zugekommen sind und super aufgeregt waren. Uns erzählt dann, von welchen Bundesländern sie extra angereist sind und
krass
Fotos gemacht haben und so. Und das war halt schon, also hat mich total überrumpelt, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Plus ich wusste auch gar nicht, weiß ich nicht, also Fabi so, ja, frag sie doch mal, wie sie heißen oder so, weil ich war so, ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Wir waren gleich aufgeregt, Gott, wahrscheinlich, weil das hat mich schon überrumpelt und war natürlich total schön, einfach dieses direkte Feedback zu bekommen. Aber dieses, dieses Gefühl von irgendwie, dass wir über ihn stehen, ist ja totaler Quatsch. Also das kriegt man natürlich dann vermittelt in dem Moment, aber es ist ja einfach ein gemeinsames Kämpfen für den Veganismus. Und egal, ob man jetzt einen Podcast aufnimmt oder ihn hört und vielleicht die Message weiterbringt, ist es ja gleich viel wert. Aber das hat nochmal einfach gut geholfen, da mal ein paar Gesichter dahinter zu sehen. So ein, hey, wir hören das jedes Mal oder wir haben alle Episoden durchgehört und so. Das war nochmal ganz anders, als wenn man es irgendwie per Nachricht gespiegelt bekommt. So. Das war super schön und auf der Bühne fand ich es auch total super gut, weil einfach das ganze Publikum, die haben alle so angestrahlt und angelächelt. Es waren ja wirklich Leute, die da mit Absicht wegen uns irgendwie saßen und cool, so Rückenwind gegeben haben. Und das hat total Spaß gemacht, wenn auch wir sehr aufgeregt waren. Wir waren jetzt ja gerade, hatten noch mal ein paar Auftritte danach auch gehabt und jetzt zuletzt eben in Hamburg mit Nico Rittenau haben wir ihn interviewt auf der Bühne. Das war auch nochmal ein Live-Podcast für den Veggie World Podcast und das war auch nochmal ziemlich aufregend und da ist aber gefühlt bei uns beiden so ein Knoten geplatzt. Also da saßen dann halt wirklich, ja, ich würde sagen 400 Leute, weil die auch ringsrum auch noch standen neben den Sitzplätzen und das war nochmal eine andere Hausnummer.
Wow.
Und wir waren sehr nervös, aber dann irgendwie ist bei uns beiden so ein Knoten geplatzt, hatten wir das Gefühl und haben dann echt so verstanden, ey, locker lassen, das ist genau wie beim Podcast, wir können doch sprechen. Also man muss nicht an einem Zettel kleben, man muss nicht nervös sein. sondern wir können eigentlich das genauso wie im Podcast auch machen, versucht Leute auszublenden und erzählt einfach deine Message und wen du erreichst, erreichst du. Und das ist so ein Druck, den, glaube ich, viele AktivistInnen haben, dass sie immer probieren, gleich die ganze Welt zu erretten und so zu formulieren, damit man alle erreicht, und das geht aber nicht. Also man muss einfach man selber sein und die Werte vermitteln, die man vermitteln möchte, und du kannst nicht alle retten und alle erreichen. Das ist eher eigentlich ein Zitat von Fabi gerade, weil er mir das oft sagen muss.
Das stimmt.
Aber ja, das hat irgendwie so ein bisschen Klick gemacht und jetzt sind wir deutlich lockerer auf der Bühne irgendwie.
Ja, ist auch natürlich jetzt auch die Erfahrung, ne, dass wir jetzt wissen, dass wir ein bisschen auch unser Standing für uns selber klar gemacht haben, dass wir wissen, wie wir, was unsere Forderung so ein bisschen ist, und dass wir uns einfach für uns persönlich klarer gemacht haben, was wir da machen. Und je klarer unser Warum ist und unser ganzes...
wofür wir kämpfen, ne?
Genau, ja. So, je klarer das ist, desto besser stehen wir halt auch auf der Bühne. Ich wollte noch kurz einen Satz differenzieren. Ich habe das gerade mit der Musik gesagt, das hat mich ein bisschen gestört. Also, dass ich erstmal mit der Musik auf der Bühne stand, ich habe da halt sozusagen Battle Rap gemacht. Und das im Vergleich zu auf der Bühne stehen und für den Veganismus sprechen, das sind halt zwei krasse Welten. Und das eine ist halt so cool Unterhaltung und das andere ist halt, wow, ich kann Menschenleben verändern. Das ist halt das Gehaltvolle, was ich sagen wollte. Deswegen die kleine Differenzierung hier im Nachhinein. Ja.
Battle Rap, ist es so, dass man gegeneinander quasi antritt, so spontan? Ja. Und dann, oh, das finde ich heftig.
Ja.
Muss man aber sehr spontan, sehr kreativ sein.
Ja, genau.
Also ich weiß nicht, ich sehe manchmal auf TikTok so, gibt es irgendwie einen Kanal und die posten immer diese Battles und ich finde es heftig, wie die sich das da, keine Ahnung, ob die da auf was schon vorbereitet haben.
Aber ja, mit großer Sicherheit.
Es ist heftig. Das fände ich zum Beispiel wesentlich herausfordernder als ein Live-Podcast über Veganismus.
Echt? Ja, also alles eine Einstellungssache und halt eine Erfahrungssache, ne? Wenn du irgendwie so einige Male schon so Battles gemacht hast, dann ist das halt auch wieder nicht schlimm. Genau wie für den Veganismus auf der Bühne stehen. Wenn ich jetzt das 20., 30. Mal auf der Bühne stehe, ist es natürlich was anderes.
Ja, ich warte immer noch. Ich muss ja öfters mal pitchen, irgendwie bei Veranstaltungen über mein Startup. Ich frage mich immer, wann da der Punkt kommt, dass ich nicht mehr aufgeregt bin, weil irgendwie kommt der nicht. Ich bin jedes Mal gleich aufgeregt, auch wenn es so eine Minute pitchen ist.
Ja, aber ich glaube, es ist einfach das, was dahinter steht. Also was Fabi gerade meint, das eine ist halt Unterhaltung, und wenn da jetzt jemand an einer bestimmten Stelle nicht lacht, dann ist das egal. Aber wenn wir versuchen, den Leuten zu erklären, warum es wichtig ist, so früh wie möglich, so vegan wie möglich zu werden und davon einfach wirklich Leben abhängen und Gesundheit abhängen und das Klima abhängt und Tierleben geschützt werden können und diese Menschen dann wieder Menschen erreichen können, wenn man sich das alles klar gemacht hat. Deswegen werden wir Aktivisten, weil wir wissen, was wir erreichen können. Diese Verantwortung in dem Moment auf den Schultern zu haben, da verschlägt sie halt den Atem auf der Bühne. Und wenn du das schaffst, und das muss man einfach anscheinend mit Erfahrung lernen, und wir mussten das mit Erfahrung lernen, trotzdem abzuschalten, zu sagen, ich kann jetzt nur reden, wie ich rede, und nur bitten, worum ich bitten kann, und mehr kann ich nicht tun, dann sinkt halt die Aufregung wieder. Aber da geht es halt wirklich um was, genau wie bei dir halt mit deinem mit dem Pitchen. Das ist ja nicht aus Spaß. Du willst ja nicht mal kurz Leute zum Lachen bringen. So. Das ist einfach, da geht es ja um deine Existenz und um deine Vision. Und du hast eine vegane, super unterstützenswerte Company gegründet einfach. Und da, ja, das ist ja kein Spaß einfach. So.
Das stimmt. Mhm. Das ist der Hintergrund.
Ach ja, genau.
Ihr habt ja jetzt auch seit neuestem, glaube ich, erst einen YouTube-Kanal mit dazu genommen. Was hat euch zu der Entscheidung gebracht, das auch noch zu machen? Ist ja doch ziemlich viel Arbeit.
Ja, oh Gott, ich weiß auch nicht, was wir da ständig machen. Wir nehmen immer noch einen Fulltime-Job dazu und werden aber nicht mehr Leute. So. Noch einer und noch einer, na klar. Ist echt verrückt, irgendwie, was wir uns da mal zumuten. Aber das lag eigentlich relativ nahe, dadurch, dass Fabi mal Kameramann war oder Kameramann ist, dass er natürlich bildtechnisch, schnitttechnisch da ziemlich viel auf dem Kasten hat. Und wir auch da nicht scheu sind, irgendwie vor die Kamera zu gehen, und das einfach ein weiterer Kanal ist, wo man wieder Menschen erreichen kann. Also es geht uns ja wirklich um die Sache. Wir könnten auch über ganz andere Themen reden und viel erfolgreicher sein, darum geht's ja nicht, sondern wir wollen eben den Veganismus nach vorne bringen. Und wenn wir einen weiteren Kanal haben, auf dem wir auch noch Menschen erreichen können, die vielleicht dadurch auch vegan werden oder Informationen kriegen, die sie weitergeben können, dann machen wir das doch so. Und das ist ganz schön viel. Aktuell kommen halt alle 2 Wochen ein Video raus. Wir arbeiten gerade dran, dass es wirklich wöchentlich jetzt starten kann. Aber wir sind nach wie vor halt zu zweit und der Anspruch ist auch relativ hoch. Da stehen wir uns, glaube ich, auch manchmal ein bisschen selbst im Weg, dass wir dadurch, dass wir eben beide so einen hohen Anspruch haben auf unterschiedliche Weisen. Also ich entwickle ja diese Rezepte zum Beispiel, habe ich einen super hohen Anspruch, dass die wirklich immer gelingsicher sind, dass die super lecker sind, möglichst regional, tralala, gesund, so. und da, wo Fabi sagt, so ist doch egal oder passt schon. Und wo ich dann wieder sage, wenn er jetzt zum 10. Mal darüber bügelt und noch den Ton ein bisschen anpasst und hier nochmal einen sauberen Schnitt setzt und hier nochmal ein Schnittbild und ich so, geht doch nur um die Message, Gesundheit, passt schon. Und da haben wir jeder auf einem anderen Level sozusagen einen hohen Anspruch, was schön ist, weil dann das Endprodukt immer relativ hochwertig ist. Aber dadurch sind wir natürlich auch sehr langsam. Und daran arbeiten wir gerade, dass wir probieren, beide unseren Anspruch ein bisschen runterzuschrauben und sehen, dass es halt für die Sache, um die Sache geht. Und wenn man mehr Leute erreicht, weil man wöchentlich Videos hochlädt und dafür der Schnitt nicht ganz so, kinomäßig ist übertrieben, aber nicht ganz so sauber ist, dann ist das vielleicht ein Preis, den wir dann zahlen müssen für unser Ego letztendlich so. Das macht nicht den Unterschied, ob man damit, also ich glaube, die wenigsten werden wegschalten, weil sie sagen, da waren jetzt zu wenig Schnittbilder drin. So.
Ja, das denke ich auch.
Da haben wir echt so ein Learning gerade, irgendwie möglichst effektiven Aktivismus zu machen auf möglichst vielen Plattformen. Ja,
ja, dass es nicht zu perfektionistisch wird dann, ne?
Genau.
Genau.
Voll. Und ich hatte auf jeden Fall dieses eine Video, fand ich sehr krass von euch, wie ihr einfach auf der Straße Menschen angesprochen habt.
Ja.
Und über Veganismus quasi interviewt habt. Das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, die ich mich nie trauen würde oder im aktuellen Moment auf jeden Fall nicht. Wie war das? Hat das sehr große Überwindung gekostet?
Ja, schon. Also die richtigen Worte zu finden, dass man die Leute nicht instant abschreckt, das war halt so schwierig. Weil also wenn du hingehst und sagst, Entschuldigung, darf ich kurz stören? Sagen Leute halt nein. Also nein, du darfst mich nicht stören. Wenn du natürlich hingehst und direkt eine Frage stellst, dann ist es auch so überrumpelt. Was hältst du vom Tierschutz? Das ist halt auch so mit der Tür ins Haus auch irgendwie schwierig. Also da irgendwie so einen Mittelweg zu finden, das fand ich so anspruchsvoll, so ein schmaler Grat. Aber im Endeffekt war das auch wieder so ein Ding von, okay, Neuland, wie geht das? Und wenn ich mir jetzt überlege, auf die Straße zu gehen, würde ich 12 bis 15 Sachen anders machen und mich voll drauf freuen. Also,
ja, das ist auch einfach eine Lernkurve. Das war das allererste Mal, so auf der Straße waren, hatten direkt eine Kamera mit. Also wir haben ja nicht mal vorher geübt. Da kommen wir wieder zum Thema effektiver Veganismus. Also wir haben halt so viele Kanäle, wir haben 2 kleine Kinder. Wir haben halt einfach keine Zeit, irgendwie lange zu üben und mal zu gucken, sondern wir buchen dann direkt meine liebe Freundin und Kamerafrau, die auch vegan ist. Das hat auch einfach guten Rückenwind gegeben, dass wir so im Dreierteam dann da waren.
Voll.
Und sie gesagt, klar, mache ich gerne und ich komme mit und dass wir das dann da aufgenommen haben. Aber es war halt direkt eine Feuertaufe. Also das erste Gespräch war das erste Gespräch so. Und das ist halt das, was besonders aufregend gemacht hat. Und natürlich hatten wir dann eine bestimmte Zeit und mussten danach zurück die Kleine von der Tagesmutter abholen. Und dann geht's halt weiter, weil dann kommt das nächste Projekt. Und das ist das, wo wir uns manchmal echt ein bisschen übernehmen, wo wir manchmal überlegen, entweder müssten wir eigentlich mindestens einen Kanal abgeben, um irgendwie auch noch die Kanäle besser bespielen zu können oder eben Hilfe bekommen. Und das können wir uns gerade noch nicht leisten. Und das ist halt so ein bisschen, und wir sind dann wieder so, zurückhaltend, dass wir jetzt nicht gerade irgendwie lauter kostenlose Praktikanten einstellen wollten oder so, obwohl es ja natürlich schön wäre für die Sache. Aber da sind wir gerade so ein bisschen rumoptimieren. Aber ja, die Gespräche waren auf jeden Fall krass und haben aber auch Spaß gemacht und mir fällt das nicht so schwer. Also so Leute anquatschen, das habe ich auch früher mit euch in Flyer-Aktionen und weiß ich, irgendwelche Nebenjobs gemacht, das fällt mir nicht schwer, aber es wieder genau das Gleiche. Es ging halt um eine große, wichtige Sache und du hast da diesen einen Mensch, den du erreichen kannst und vielleicht umstimmen kannst, plus es gucken dir ein paar tausend Leute danach auf YouTube zu, die du auch wieder erreichst und das ist einfach wieder dieser Druck. Und damit muss man einfach echt lernen, umzugehen, weil man nur sein Bestes tun kann und jeder auf einem anderen Kanal erreicht wird. Also du kannst ja jetzt 10 Leuten das gleiche Video zeigen und wirst damit im schlimmsten Fall gar keine Person erreichen oder eine. Oder du erzählst jedem deine Geschichte, warum du vegan geworden bist und alle werden so sagen, aha, warum auch immer. Also du musst halt die Person im richtigen Moment mit der richtigen Message erreichen und nur dann wird sie irgendwie ihr Herz öffnen. Das steckt an uns allen drin. Wir sind alle Menschen, die Frieden wollen. Keiner will wirklich jemandem was zuleide tun. So. Das macht keiner wirklich gerne. Und da die richtigen Worte zu finden und irgendwie das Herz zu öffnen, das ist halt echt super schwierig und sehr, sehr individuell.
Ja, jeder empfängt die Message ja auch unterschiedlich. Also weil es halt auch nicht für jeden dieses Tierschutzthema dann tatsächlich relevant ist, sondern für andere ist vielleicht dann eher der Umweltschutz relevant, die eigene Gesundheit relevant. Einige, wenn die irgendwelche grausamen Tierbilder sehen, machen die sofort zu, weil sie das gar nicht sehen wollen, weil denen das zwar irgendwie schon unterbewusst klar ist, aber die wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Und dann kommt man damit auch nicht weiter, wenn man denen schlimme Bilder aus der Massentierhaltung zeigt, sondern muss halt einfach über eine andere Message daran gehen und zeigen, hey, warum ist das jetzt aus welchen Gründen gut? Warum sollte man das irgendwie machen? Und deswegen ist es aber, also ich finde es auch total beeindruckend, wie ihr das alles unter einen Hut bekommt. Aber ja, ich kann es auch irgendwie verstehen, dass man so, also ich würde es, also ihr lebt da halt so richtig für. So, ich habe halt einen anderen Vollzeitjob und ja, wir machen den Podcast und ich bespiele so ein bisschen Instagram, aber ich habe auch noch einen Nebenjob, so da fällt es mir dann halt wieder schwieriger, da noch mehr Zeit zu investieren, auch wenn ich es eigentlich gerne würde. Aber ihr, also ich finde es total geil, dass es halt dann einfach so Leute wie euch gibt, auch Kara macht da ja auch super krass viel, die wirklich so 110% mit Herzblut da drin stecken und wirklich wahnsinnig viel dafür kämpfen, noch mehr Menschen vom Veganismus zu überzeugen. Also ich hoffe ab nächstem Jahr, also wir fahren ab nächstem Jahr los auf Weltreise, ich hoffe, da kann ich da auch noch mehr machen. Da habe ich keinen Vollzeitjob mehr.
Wow, krass. Klingt gut.
Ja.
Da kannst du noch ein paar andere Länder erreichen, auch ein paar andere Bubbles.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und ja, da habe ich auf jeden Fall mir auch schon vorgenommen, dass ich da, ich meine, mit Rezepten wird es da unterwegs sicherlich eher ein bisschen schwierig, aber einfach viel mehr darüber irgendwie zu berichten. Und wie ist es halt auch in anderen Ländern überhaupt mit dem Tierschutz, mit dem Veganismus, wie funktioniert das? Und das habe ich mir auf jeden Fall schon vorgenommen, wenn wir da nächstes Jahr im April losfahren. Aber ja, ich finde es einfach beeindruckend, wie ihr das macht. Und dann auch noch mit Kindern. Ist das ja auch immer so eine Sache. Wie geht, also wie seid ihr jetzt so damit umgegangen? Also du warst ja schon in der zweiten Schwangerschaft ja auf jeden Fall vegan, so wie ich das jetzt verstanden habe. Jetzt, ihr ernährt ja eure Kinder sicherlich auch vegan. Habt ihr da jetzt auch irgendwie aus der Familie oder so auch Gegenwind bekommen? Oder wie habt ihr euch da informiert? Ich meine, dadurch, dass du jetzt dann Ernährungsberaterin ja bist für vegane Ernährung, macht es natürlich einfacher wahrscheinlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich höre ganz viel von FollowerInnen oder HörerInnen, dass es super, super schwierig ist für die meisten. Wir hatten es relativ einfach, weil wir halt schon gesettelt waren. Ich glaube, als ich schwanger geworden bin, das zweite Mal, waren wir schon 2 Jahre vegan. Ich habe kurz danach angefangen, Ernährungsberatung zu studieren. Wir haben zu der Zeit ja schon angefangen, den Podcast aufzunehmen. Also wir waren schon so klar in unserem Standing und haben einfach irgendwie vegan auf die Stirn tätowiert gefühlt, dass sich da gar keiner getraut hat, dran zu rütteln. Also ich habe, glaube ich, vom Umfeld gar keinen Gegenwind bekommen. Also wir haben, als wir umgestellt haben, viel Gegenwind bekommen, aber das haben wir ja irgendwie alles geklärt und klar gemacht und wegargumentiert und wir waren schon so gesettelt, dass es zu dem Zeitpunkt keiner mehr in Frage gestellt hat, außer natürlich mal Hebammen, Gynäkologen und so weiter, die man dann so begegnet, die sich natürlich dann große Sorgen machen ums Kind, was wunderschön ist, aber natürlich in unserem Fall auf jeden Fall unbegründet war, beziehungsweise das direkt als eine Gefahr einzustufen, ohne zu fragen, wie wir es dann umsetzen, ist natürlich auch schon fast fahrlässig, weil es kann eben, wenn man es gut umsetzt, einfach dem Kind so, so viel Mehrwert bringen, sage ich mal, und eher besser als schlechter sein. Deswegen, da haben wir auf jeden Fall Gegenwind bekommen, wobei ich es meiner Gynäkologin zum Beispiel, also der einen zumindest, gar nicht erst gesagt habe, weil ich da einfach keine Lust drauf hatte. Ich bin sonst sehr offensiv. Aber wenn man schwanger ist, ist man sehr sensibel und man kommt so ein bisschen runter und man hat einfach eine sehr, sehr dünne Haut. Und ich wusste, dass ich sie wegargumentieren könnte, aber ich hatte einfach keine Lust. Ich wollte da einfach nur hingehen und hören, ob es meinem Baby gut geht. Ich wollte die Bilder sehen, ich wollte wissen, dass alles in Ordnung ist. Ich wollte mir meine Ratschläge abholen und hatte einfach an dem Ort, weil sie eh sehr, sehr intolerant waren, auch die Hausgeburt rot angemarkert hat und so. Ich wusste schon, was passiert und ich hatte einfach keine Kraft und keine Lust, an diesem Ort über dieses Thema zu diskutieren. Das bereue ich auch noch so ein bisschen im Nachhinein, aber ja, da muss halt jeder auch ein bisschen gucken, ne, und auf sich selber achten und da hatten wir es wirklich einfach, aber wir konnten eben auch gut erklären, warum wir wunderbar sorgen können und schlussendlich waren die Werte von meinem veganen Baby im Vergleich zu dem von meinem nicht veganen Kind, die jetzt 9 Jahre alt ist, waren beide im Normbereich, aber waren sogar deutlich besser.
Krass.
Ja.
Aber das ist halt auch, voll weil man, gut. Also so hat Fabi das ja vorhin auch gesagt, man hat sich halt, bei mir war es jedenfalls auch so, als ich mich noch omnivor ernährt habe, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, was ich esse. Ich habe mich nicht mit Nährstoffen auseinandergesetzt, wie gesund oder ungesund einige Dinge auch waren. Ich habe halt gegessen, was schmeckt. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz oft ein Problem. Man kümmert sich da halt nicht drum, in der Schwangerschaft vielleicht noch tendenziell eher, aber wahrscheinlich einfach auch nicht in dem Ausmaße, wie es ist, wenn man sich beginnt, vegan zu ernähren. Das haben ja ganz, ganz viele, die dann anfangen zu sagen, okay, was esse ich da denn überhaupt so? Dass es natürlich um Tierprodukte geht, aber auch ansonsten darum, die Nährstoffversorgung und sowas sicherzustellen, was die meisten omnivor ernährenden Menschen ja nicht machen. Mhm. Und deswegen kann ich es mir auch gut vorstellen, dass es einfach dadurch kommt, dass, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann merkt man erst, okay, wo kann ich vielleicht noch dran schrauben? Habe ich die komplette Nährstoffversorgung? Ist das alles in Ordnung und so? Das ist ja schon immer ein Thema absolut. Dann.
Zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass der Nährstoffbedarf natürlich enorm steigt, weil man eben ja seinem Kind die Nährstoffe weitergibt und so evolutionstechnisch auch gut begründet, natürlich auch logischerweise das Kind sozusagen die Nährstoffe kriegt, die es braucht, und wenn es irgendwie auch in der Stillzeit zum Beispiel, also wenn ich jetzt nur eine bestimmte Menge Eisen hätte und vielleicht ein bisschen zu wenig, dann würde das mein Kind bekommen und ich würde immer mehr ausmerzen sozusagen, damit zumindest das jüngere Wesen, was ja noch mehr ein längeres Leben vor sich hat sozusagen, bessere Chancen hat. Sprich, man tut vielleicht seinem Kind auch natürlich nichts Gutes, wenn man es sich weitergeben kann, kann man es sich weitergeben, aber man schadet sich selbst auch damit. Und da wirklich einfach im guten Plus zu sein, was alle Nährstoffe angeht, für beide Lebewesen, ist einfach sehr, sehr sinnvoll. Und da muss man einfach bestimmte Nährstoffe ganz schön hochschrauben in der Zeit. Mhm.
Ja, ganz, ganz krasses Thema, finde ich immer, weil da ja doch viele auch immer vor abschrecken. Ich habe auch eine Freundin, die sich viel vegan ernährt hat, aber dann in der Schwangerschaft halt wieder auch viel vegetarisch, weil sie halt so Sorge hatte, dass dann irgendwie die Nährstoffe nicht kommen, was eigentlich ja totaler Käse ist, weil es ist jetzt nicht so, als wäre Käse jetzt so der krasse Nährstoffträger oder so. Ja, aber sie hat sich da halt, ja. Aber sie hat sich da dann halt irgendwie auch nicht so richtig mit beschäftigen wollen. Und wie du schon sagtest, ne, also ihre Gynäkologin, die hat dann da auch irgendwie reingeredet und gesagt, ja, nee, und also vegetarisch ist ja noch okay, aber nicht vegan. Und ja, das macht halt überhaupt keinen Sinn, ne? Ja, deswegen, es ist schwierig, deswegen ist es auch echt wichtig, dass man dazu auch dann, aber das ist auch super, dass du dann eben auch als vegane Ernährungsberaterin bei sowas unterstützen kannst, weil du es ja eben auch schon selber durchgemacht hast, vegane Schwangerenzeit und Stillzeit und sowas alles. Das ist ja schon ein großer Pluspunkt, finde ich jetzt. Total. Also wenn ich jetzt schwanger werden würde und ich bräuchte eine Unterstützung, dann würde ich mir am liebsten jemanden nehmen, der da auch schon Erfahrung mit hat, genau so eine Schwangerschaft durchgemacht zu haben.
Ja, absolut. Das kann ich auch nur empfehlen. Also es gibt so viele tolle vegane ErnährungsberaterInnen da draußen. Ecodemy ist ja zum Beispiel so eine Online-Plattform, die einfach richtig, richtig gut ausbilden. Und das kostet wirklich nicht die Welt. Also es ist eher fast schon schwierig, da einen Termin zu bekommen, aber es werden ja immer mehr. Krass. Und da sich anzumelden und einfach zu sagen, manche machen sogar so 15-Minuten-Beratung, wo du einfach nur deine zwei Fragen los wirst. Das kostet sehr wenig Geld im Vergleich zu dem, was du dafür bekommst. Und das einfach mal zu machen, sich einmal gründlich beraten zu lassen, und das kann man auch jedem empfehlen, wenn man irgendwie umstellt und unsicher ist und bevor man sich jetzt durchwälzt. Also dieser Zeitfaktor ist ja auch oft so ein Grund, ich kann nicht umstellen, weil da muss ich mich erstmal so lange auseinandersetzen. Nee, mach doch eine Stunde in Ernährungsberatung, dann kriegst du alle Informationen, machst vielleicht noch einen Bluttest. Und dann ist das auch in einer Stunde durch quasi. Und dann muss man natürlich sich umstellen, aber dieses Informationen sammeln muss man ja heutzutage gar nicht mehr selber, wo es doch so tolle ErnährungsberaterInnen gibt. Und einen Tipp will ich noch kurz sagen dazu, egal ob jetzt schwanger oder nicht, wenn man dieses diesen Satz bekommt, so ich mache mir Sorgen um deine Nährstoffe oder lieber vegetarisch, vegan geht gar nicht und so, immer einfach die Rückfrage stellen, das ist schön, danke, dass du dir Sorgen machst. Welche Sorge hast du denn? Welchen Nährstoff könnte ich denn nicht bekommen? Also um welchen Nährstoff hast du komplett Sorge? Und wenn dann kommt Calcium und du dann sagst, ich esse bestimmt 300 Gramm Tahin in der Woche und Tofu und weiß ich was, mach dir keine Sorgen bitte. Dann kannst du das eben aushebeln oder eben auch sagen, okay, gib mir einen Tag Zeit, ich informiere mich ein bisschen, ich informiere mich über Calcium und rechne mal aus und gucke mal, ob ich davon genug zu mir nehme, und dann kann man das ja klären. Also einfach nur vegan geht gar nicht, ist halt einfach ein bisschen kurz gedacht so. Und das kann man eigentlich immer ganz gut aushebeln mit der Frage, worum machst du dir denn Sorgen? So.
Das ist echt gut, dann haben die meisten ja schon gar keine Ahnung mehr.
Ja, genau. Oder sehr, sehr viele falsche Informationen. Also
ja,
ich habe auch schon mal als allerersten Satz, also wirklich, das war der allererste Satz zu ich bin vegan, war die Antwort. Und was machst du eigentlich mit deinem Eisenmangel? Also er wusste, er kannte meine Blutwerte besser als ich. Fand ich gut.
Ja,
krass. Also jemand, der sich richtig Sorgen macht.
Krass. Hast du ihn gefragt, was er mit seinem Eisenüberschuss macht? Das ist so Quatsch, weil ich, weder das eine noch das andere ist ja irgendwie, heißt, dass man zu wenig oder zu viel Nährstoffe hat. Das ist einfach eine individuelle Frage und die kann man mit einem Blutbild am besten klären, um da einfach mal eine Woche beobachten, was man so isst, und dann hat man da ganz schnell einen Überblick, vor allem eben
ja,
ErnährungsberaterInnen.
Genau, das ist so.
Ich finde aber die Vorstellung so witzig, jetzt was wir mit der Milch hatten gerade, also wie kommt man dann darauf, dass Milch oder Käse einem krasse Nährstoffe liefern? Ich weiß nicht, ich finde, wenn man das schon anguckt und dann im Vergleich dazu so richtig frisches, knackiges Gemüse sich anguckt, dann ist auch irgendwie... Ich würde nie auf die Idee kommen, mir so Milch oder Käse reinzuziehen für Nährstoffe. Es sieht schon nicht aus, als hätte es große Nährstoffe-Reichweite irgendwie. Ich weiß, es ist so, check ich nicht, wie da Leute drauf kommen.
Das ist so eine jahrelange Manipulation der Milchindustrie, dass Milch ja so der Nährstoffträger ja, Nummer eins wäre, weil das ja alles ja, bietet. Für einen Kalb, ja, hast du recht, für einen Kalb ist es super. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit und ja, Desinformation ist das größte Problem wahrscheinlich.
Das sehe ich genauso, ja.
Ja, absolut. Deswegen gut, dass wir da sind und Menschen aufklären.
Ja, auf jeden Fall.
Wie ist es denn aber mit euren Kindern in der Kita oder in ja, so anderen Umfeldern, wo dann die anderen Kinder nicht vegan sind oder die Mütter, Väter das nicht so toll finden? Wie geht ihr damit um? Weil das ist sowas, was ich mir immer super schwer vorstelle. So, ich habe keine Kinder, aber wenn ich welche hätte, dann wäre das so meine Nummer eins Sorge.
Ja, ist ja auch berechtigt, weil die Gesellschaft wird dir die Sorge bereiten. Das ist schon vollkommen berechtigt. Ja, bei unserer ganz Kleinen machen wir das so, die ist halt noch 100% vegan. Hier zu Hause natürlich und überall, wo wir sind, sagen wir halt, dass sie bitte keine Milch oder Salami oder so kriegen soll. Bei der Tagesmutter, da haben wir natürlich, ist es ein Spezialfall, da haben wir Glück. Und Juju hat auch schon ein bisschen mit ihr gesprochen.
Ja.
Diese Tagesmutter nimmt Rücksicht und wir haben das Glück, ihr das Essen zu Hause vorzubereiten für unsere Tochter und ihr das mitzugeben. Hm. Das ist alles mit dem Gesundheitsamt geklärt, dass das Essen die richtige Temperatur hat.
Und der DGE
genau, dass diese Box halt das Essen für 8 Stunden warm hält in der richtigen Temperatur und dann muss die Tagesmutter nur noch die Box aufmachen und das Essen auf den Teller machen und sie muss nicht mehr erwärmen. Das ist auch einer der Auflagen von der DGE und vom Gesundheitsamt. Genau, plus die Tagesmutter ist so cool, dass sie selber manchmal an 2 von 5 Tagen selber kocht und das ist dann vegan. Also die ist super rücksichtsvoll ja, und deswegen sind wir da in einer sehr, sehr glücklichen Situation.
Durch uns, seit uns, ne? Also vorher auch nicht. Also sie kocht ja wirklich, eigentlich ist es immer 2-mal die Woche, ne? Mittlerweile.
Es ist 2-mal die Woche,
also sie kocht ja, 2-mal die Woche für alle Kinder, was 5 Stück sind, weil es eine Tagesmutter, aber für alle Kinder vegan und die anderen 3 Tage bringen wir dann das vegane Essen mit. Vespa und Frühstück ist auch vegan. Ach so, ja, ich kann dann Sojajoghurt nehmen statt dem normalen fürs Müsli und nachmittags kann man ja, gibt es sowieso Obst und Gemüse und haben wir so zuckerfreie Kekse irgendwie gefunden, die sie jetzt immer besorgt und genau, dann ist das echt abgehakt und das, ja, da haben wir natürlich Glück, aber wir haben natürlich auch im Vorfeld einfach geguckt, ne? Also mit wem können wir reden? Wir haben direkt gefragt, ob es möglich ist. Hätte sie gesagt, das ist nicht möglich, hätten wir sie nicht abgegeben. Also sie ist sowieso erst mit 1,5 zur Tagesmutter gekommen und auch eine sehr langsame Eingewöhnung, immer erst nur 3 Stunden und so, da gab es eh noch kein Essen in der Zeit und haben aber direkt von vornherein geklärt und sie hat gesagt, sie ist offen für das Thema, wenn sie sich auch nicht auskennt und hat dann uns auch wirklich lange zugehört, also ich habe sie da sehr intensiv beraten, sage ich mal, so dass sie auch wirklich die ethischen Gründe verstanden und verstanden hat und nachvollziehen kann und selber jetzt auch manchmal fragt, also jetzt wollte sie neulich veganen Käse selber machen, hat uns nach dem Rezept gefragt und so, also vegane Schokolade kauft sie auch nur noch in vegan und also es geht jetzt so Stück für Stück, dass sie auch sich wirklich öffnet dem Thema gegenüber und sie ist auch schon ja, eine ältere Generation auf jeden Fall. Und ja, so geht es jetzt auch weiter mit der Kitasuche, die wir gerade haben. Da sind wir auch gerade in einigen Gesprächen mit verschiedenen Kitas. Das ist sehr ernüchternd aktuell, aber auch da sind wir eben vorher am Klären. Also wenn uns das nicht zugesagt wird, dass sie sich vegan ernähren kann, dann Puh, ja, also ich würde sie zur Not erstmal wieder zu Hause lassen und weitersuchen, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, sie irgendwo hinzugeben, wo ich weiß, tschüss, viel Spaß, spiel schön, iss deine Würstchen, dein Eis, dein Joghurt. Das schaffe ich nicht. Also das wird irgendwann kommen und wahrscheinlich wird auch immer ein Tag sein, sie hat jetzt da den Geburtstagskuchen mitgegessen, da war Ei drin, das wird irgendwann passieren, das wird wehtun und das gehört aber dazu, leider heutzutage noch in der heutigen Gesellschaft. Das können wir ja nicht komplett verhindern, uns immer davor schmeißen. Nein! aber soweit wir es können, werden wir es eben verhindern. Und ich bin da ja auch mit ProVeg im Gespräch. Da haben wir auch angefragt, die haben uns auch ihre Hilfe zugesagt. Sie helfen auch Kitas zum Beispiel auf die vegane Ernährung umzustellen, Küchen umzustellen. Und da kann man sich auch wirklich hinwenden und die unterstützen einen dann dabei. Und so bin ich jetzt da gerade in jeder Kita unterwegs und sage immer, ist es für uns möglich? Können wir Essen mitbringen? Könnt ihr das gewährleisten? Es sind nur ethische Gründe, keine Allergien. Danach wurde mich immer gefragt. Es wird immer gesagt, für allergene Themen wird das auf jeden Fall möglich gemacht, aus ethischen Gründen nicht. So, weil ich aber sage, wenn ich jetzt also aus ethischen, also es ist ja gleichzusetzen vielleicht mit einer Religion, wenn ich jetzt sagen würde, mein Kind ist muslimisch, sie darf bitte kein Schweinefleisch essen, da würde es wieder möglich gemacht werden. Also wo ist da...
Ja, es gibt ja eh Leute, die immer meinen, Veganismus ist ja schon wie eine Religion, dann ist das jetzt halt eine.
Ja,
das kann es ja irgendwie nicht sein.
Aus religiösen Gründen.
Vegan-religiösen Gründen.
Genau.
Ja, das ist so lächerlich.
Ja, das ist lächerlich. Aber die tanzen auch alle nur nach den Geigen von weiter oben, ne? Es ist halt alles sehr reguliert.
Ja.
Naja, da ist halt, Kommunikation ist halt da halt das A und O, wie fast immer.
Ja. Wobei es ja tatsächlich wahrscheinlich auch schon, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, auch ein bisschen gesundheitliche Gründe am Ende dann sind. Weil zum einen mal natürlich, dass es gesünder ist, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber was ja, ich glaube, wahrscheinlich auch jeder Veganer kennt oder jede Veganerin kennt, dass man einfach auch laktoseintolerant wird, wenn man es nicht mehr konsumiert. Ja. Und das dürfte ja auf eure Kinder auch zutreffen. Das heißt, wenn die wirklich mal aus Versehen so eine Milchpackung in die Hände kriegen oder einen normalen Joghurt oder was weiß ich, dann kann das ja auch richtig, richtig nach hinten losgehen, ne?
Stimmt.
Ja, das ist auch immer wieder so ein Argument, dass sie eben sagen, ja, das ist dann ausschließend für die Kinder, die gucken dann traurig zu den Würstchen rüber und die traurigen Würstchen gucken zurück. das ist so, also das Argument, was wir immer bringen, ist, wir sagen, wir sind ganz klar rein vegan unterwegs und aus ethischen Gründen, das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig und auch wichtig, dass ihr das respektiert und ob das hier möglich ist, erstmal so für unser Kind sozusagen gesichert und dann habe ich jetzt gerade letzte Woche wieder angeboten, wenn es ein Interesse besteht, kann ich sehr, sehr gerne mich aktiv hier beteiligen und euch helfen beim Umstieg. Ich kann sehr gerne vor allen Eltern, die dann Sorgen haben, weil das ist, wenn es um Thema Ernährung bei Kindern geht, hat jeder eine klare Meinung von den Eltern. Das ist verrückt, mit welchen Argumenten dann kommen, warum man die Würstchen jetzt essen muss und den Käse und so. Warum auf keinen Fall Hafermilch in den Grießbrei darf. Habe ich gesagt, kann ich sehr, sehr gerne auch einen Vortrag halten vor allen Eltern und einfach diese ernährungsphysiologische Sorge nehmen. Im Optimalfall können wir das sogar filmen und auf YouTube packen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, sodass auch auf anderen Kitas dann gezeigt werden könnte. Also das, da habe ich mich auf jeden Fall mal angeboten. Also sage, ich bin froh, wenn wir das jetzt für unsere Tochter machen können und das Angebot besteht, dass ich euch helfen könnte, vegan zu werden mit meinen Mitteln. Und auch die Eltern in Schach halten. Und wenn man das dann künftig immer mit dazu sagt sozusagen, dann werden ja auch automatisch vegane Eltern kommen. Und ich habe gesagt, ihr könnt euch dem nicht mehr verschließen. Wir haben hier eine Kita, da weiß ich von genau 5 verschiedenen, also inklusive uns, 5 verschiedenen Eltern, die ihre Kinder auf diese Kita bringen wollen. Und ich weiß, dass alle 5 Kinder vegan ernährt werden sollen. Und das war eine Kita zum Beispiel, die mir gesagt hat, das ist eigentlich nicht möglich. Und das machen wir nicht, aus ethischen Gründen nein. Und nur wenn es allergene Gründe vorliegen und da habe ich jetzt auch nächste Woche ein Gespräch mit denen und werde denen nochmal sagen, also ich kenne 5 Leute, die hierher kommen wollen, alle 5 Kinder sollen vegan ernährt werden, nicht jeder traut sich das zu äußern, nicht jeder will Probleme machen, also ihr wisst gar nicht davon, dass es 5 sind, aber ich weiß es und kann euch auch gerne den Namen hier geben, danach habe ich gefragt, das ist die Zukunft, ne? Wir haben jetzt gerade gesehen, in Freiburg sind jetzt alle Kitas und Grundschulen verpflichtend vegetarisch unterwegs immerhin, es wird sich immer mehr in diese Richtung bewegen. Wir wohnen hier echt in einem ziemlich modernen Kiez in Potsdam-West, wo es einfach die vegane Bewegung sich besonders schnell ausbreitet, sage ich mal. Und es ist ein Zukunftsthema und entweder fahrt ihr jetzt mit und nehmt meine Hilfe an, dass wir jetzt loslegen oder ihr müsst es in 3, 5 Jahren sowieso machen oder vielleicht sogar verpflichtend machen. Wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Das geht nämlich sehr, sehr schnell jetzt gerade. Up to you. Also mal schauen, was da kommt. Ja, also das Angebot lasse ich immer mit da und sorge natürlich aber erstmal dafür, dass unsere Kleine vegan ernährt werden darf.
Es ist halt nicht mehr zeitgemäß, das nicht mal zu versuchen, nicht mal das anzubieten oder so, weil es gibt halt diverse Gründe, warum man es macht. Ja, natürlich tierethisch ist natürlich bei VeganerInnen der häufigste Grund, aber es gibt ja auch gesundheitliche Gründe, weil man irgendeine Krankheit hat, wo es einfach sehr empfehlenswert ist, auf tierische Produkte zu verzichten oder eben auch die religiösen Gründe etc. Also es ist nicht mehr zeitgemäß, das gar nicht anzubieten, dass es nicht mal diese Möglichkeit gibt. Also ich war jetzt ja gerade auf dem Krankenhaus und hatte da ja auch ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang. Aber als ich dann das Essen bestellen konnte, haben die es geschafft, 100% vegane Ernährung im Krankenhaus zu stellen. Das war ich schon echt beeindruckt. Super. Ich hatte kiloweise Essen dabei, sicherheitshalber, aber es hat dann ab dem dritten Tag quasi, hat es super funktioniert, wirklich. Die haben sogar extra dann Milchreis, gab es halt mit Sojamilch und sowas. Wow. Also war ich echt begeistert, dass das so unproblematisch funktioniert hat. Also es kommt, auch in öffentlichen Einrichtungen wird es immer mehr kommen, aber die Mühlen malen langsam im öffentlichen Dienst.
Ich glaube auch ist es New York gewesen, wo jetzt in allen Krankenhäusern vegan angeboten werden muss, was ich auch.
Ja, da ist ja auch der Bürgermeister vegan, ne?
Genau, stimmt. Daran liegt es. Richtig gut.
Das ist auch das Beste, was passieren konnte.
Ja. Nee, wir sagen es auch immer in der Kita dazu, bedenkt mal bitte, dass das die inkludierendste Ernährungsform von allen ist, weil sie jegliche Religion abdeckt, weil sie so gut wie alle Hauptallergene ausschließt und dann eben sozusagen nur noch die Eltern, die auf Fleisch bestehen, überzeugt werden müssen. Und das kann man eben in einem Gespräch lösen. Und auch jetzt für andere, die jetzt zuhören und vielleicht das auch mal probieren wollen, nicht selber so einen Vortrag halten wollen, wie ich es machen würde. Auch da könnte man Ernährungsberaterin buchen, ne? Also das kann auch nicht die Welt kosten. Voll. Und da jemand zu sagen, kannst du nicht mitkommen und irgendwie denen mal in einer halben Stunde erklären, warum ihre Kinder nicht tot umfallen werden, wenn sie keine Würste mehr bekommen. Oder wie es bei unserer Tagesmutter auch tatsächlich im Essen gibt, sowas wie Schweineleber. Schweineleber. Also da gibt es wirklich die irrsten Sachen für teilweise unter Einjährigen. Also richtiges Erwachsenessen, könnte man so sagen. Ich könnte nicht ewig drüber reden. Es ist noch viel zu tun auf jeden Fall. Und eines der wichtigsten Themen, weil das sind einfach unsere Nachkommen, das sind Kinder, die sind voll im Wachstum und wenn man da nicht ansetzt, dann wo dann so?
Ja, absolut, absolut. Ja. Genau, was ich auf jeden Fall noch dazu sagen wollte, ich finde es immer super spannend, auch dieses Argument von anderen Menschen, so du zwingst dein Kind dann ja quasi in die Ernährungsform. Und das ist so, nein, also man zwingt sein Kind aber in jede Ernährungsform, weil das Kind halt anfangs noch nicht selber entscheiden kann.
Ja.
Und deswegen, es ergibt einfach gar keinen Sinn, dieses Argument.
Ja, man sollte Kinder auch nicht selber entscheiden lassen, dann würden sie den ganzen Tag nur Chips und Eis essen in der Regel.
Ja.
So sieht's aus. Und du hast es ja gerade wirklich ausgehebelt, Kara. Also jede Lebensform wird aufs Auge gedrückt fürs Kind. Ja.
Ja.
Total.
Genau. Also wenn ich mich...
Nee, sag mal ruhig.
Wenn ich jetzt so bedenke, was meine Mutter, die halt leider einfach nicht kochen kann, uns als Kindern früher alles gegeben hat. Ich meine, ich war mit 6 Jahren schon übergewichtig. Also wer da sagt, die vegane Ernährung wäre jetzt ungesünder für das Kind gewesen, als das, was meine Mutter mir vorgesetzt hätte, also den kann ich dann irgendwie nur noch zum Arzt schicken.
Ja, krass.
Es ist so,
same. Ja. Ich habe immer diese super tollen Chocolate Chips Cereals habe ich morgens und abends gegessen. Zum Frühstück und zum Abendessen.
Wow.
So, was war das?
Ausgewogene Ernährung.
Geht gar nicht halt.
Nicht schlecht.
Lächerlich.
Krass. Ja, bei uns gab es auch nur die süßesten Cornflakes und so ein Scheiß.
Das Kind isst das halt dann auch, ne? Ja, und ich denke mir so, also solange mein Kind gar nicht weiß, was das zum Beispiel ist oder dass es das gibt, warum sollte ich es ihm anbieten? Also selbst wenn meine Große jetzt mal Süßigkeiten isst, warum sollte ich ihr nicht sagen, ist das in deinem Zimmer oder zeig's ihr halt nicht oder du stehst ja 3 Etagen über ihr, so sie kriegt's ja nicht mit. Also warum sollte ich ihr zeigen, und das ist Nutella übrigens, let's go, und mich dann wundern, dass sie vielleicht den Hummus nicht mehr isst. Also das ist ja auch so eine Sache vom Vorleben, ne? Also wir ernähren uns hier, Ansichtssache, aber ich würde mal sagen, sehr, sehr, sehr ausgewogen und gesund. Und natürlich gibt es Ausnahmen und natürlich schlemmen wir ja auch rum, aber das kann man ja auch so oder so gestalten. Und Es gibt einfach noch keinen Zucker für die Kleine und tierische Lebensmittel sowieso nicht. Und ihr geht's wunderbar und sie freut sich wie Bolle über auch einen Buchweizen-Pancake ohne Zucker, weil der ihr trotzdem lecker schmeckt. Und wir hier gemeinsam unser Gemüse und Obst essen und die Kinder das lieben. Und wenn sie dann so bevollmächtigt wird und so einen kompletten Apfel kriegt und da einfach reinbeißen kann, das macht sie, seit sie nicht mal ein Jahr alt ist, ne? Ja. Isst sie einfach so einen Apfel am Stück und es findet das total geil. Und wenn sie will, kann sie auch eine ganze Paprika in die Hand kriegen und die essen komplett wie so ein Apfel. Also, ja. Oder pellt uns hier tatsächlich die Mandarinen selber ab und wird einfach mit einbezogen und hat einfach Spaß am Essen. Und das ist so ein Ding. Und noch zu dem Thema von eben, natürlich zwingen wir den Kindern das Essen auf, natürlich. Also warum sollte ich jetzt was machen, was ich nicht für richtig halte? Das wird jeder Elternteil machen. Und das kann man auch gar nicht böse nehmen, weil das Bildungssystem ist so aufgebaut, dass wir gar keine Ahnung haben von Ernährung. Wenn du dich nicht selber privat, außer der Schule oder wie auch immer, damit beschäftigst, also woher soll das Wissen kommen? Und natürlich gibt jedes Elternteil sich Mühe. Also keiner macht es ja extra falsch. So, das ist einfach Unwissenheit. Und in dem Moment, finde ich, wird es immer nur schwierig, wenn die Eltern das wissen und es trotzdem nicht machen, dann wird es, finde ich, kritisch. Aber bis dato gibt sich einfach nur jeder Mühe. Aber was jedes Kind auf jeden Fall irgendwann macht, ist irgendwann zwischen 2 und 4 mal zu sagen, Moment, das ist ein Schwein, was in der Wurst steckt. Ich will das nicht essen. Das wird jedes Kind, wird das safe wenigstens einmal sagen. Jedes Kind würde natürlich, wenn es bei einer Schlachtung dabei wäre, schreien und sagen, mach das nicht. Jedes Kind wird irgendwann, wenn man ihm sagen würde, die Milch, die du da gerade trinkst, gehört eigentlich einem Kälbchen, was gerade geschlachtet wird. Also irgendwann wird es in Frage gestellt und da ja. Zu sagen, genau, und deswegen essen wir das nicht, ist der große Unterschied von einer veganen Eltern zu denen, die sagen, ja, ist aber okay, es sind Nutztiere, die sind dafür gemacht, das ist kein Problem, das ist gesund, das ist wichtig, die wurden extra dafür gezüchtet, die haben ja deswegen überhaupt ein Leben bekommen von uns, was auch immer dann dafür Gründe vorgetragen werden. Also das passiert ja irgendwann und ab dem Moment, wo ein Kind sagt, ich möchte das aber nicht essen und du sagst, doch, es ist aber gesund, in dem Moment zwingst du dem Kind was auf und nicht davor.
Ja, voll, absolut. Ja.
Jetzt würde mich voll interessieren, ob ich so einen Moment hatte, als ich ein Kind war, wo ich das gesagt habe, weil ich kann mich natürlich nicht dran erinnern, aber...
Ja. Also ich weiß noch, dass meine Schwester war ziemlich lange vegetarisch unterwegs, als sehr kleines Kind. Und sprich, ich wurde damit konfrontiert irgendwo, dass sie gesagt hat, oh nee, und die armen Tiere und ich will das nicht. Und ich habe fleißig weiter Wurst und Fleisch und alles gegessen, weil ich garantiert auch kurz gezuckt habe und schon das auch gefühlt habe. Aber mein Papa hat da derart überzeugend mir erklärt, warum das wichtig ist für meine Gesundheit, warum das überhaupt nicht schlimm ist und warum das ganz normal ist. Und natürlich war es super duper lecker und natürlich waren die anderen Lebensmittel, weil sie vielleicht auch nicht so gut kochen konnten, nicht super duper lecker, so wie wir hier Gemüse zubereiten können. Da kippt man halt um und kann sich teilweise gar nicht vorstellen, dass es nicht tierisch ist. Und wenn dann die Alternative irgendwie halt das fade Gemüse ist, sage ich mal, ist natürlich schwierig. Also damit will ich nur sagen, ich wurde damit konfrontiert und habe es trotzdem nicht gesehen, weil ich so überzeugende Argumente hatte und mich einfach an dem gehalten habe, was mein großer, erfahrener, allwissender Papa gesagt hat und habe ihm das dann geglaubt und habe mich auf seine Seite gestellt. So.
Ja, klar.
Und das, dafür braucht es einfach aufgeklärte Eltern, die das vorleben, weil es in den ersten Jahren des Lebens geht nichts über die Meinung der Eltern. Was die sagen, ist Gesetz und die sind die größten Heroes. Und also wenn man irgendwie einen Ego-Push braucht, dann schafft euch Kinder an. Nein, um Gottes Willen, nicht deswegen. Aber man wird ja derart angebetet und egal, was du sagst, es stimmt in deren Augen. Und wenn du sagst, Fleisch ist toll und lecker und wichtig und wir essen es jetzt, bitte isst es trotzdem, dann werden die das machen.
Ja, das ist krass, ne? Was man da alles irgendwie für auch falsche Glaubenssätze weitergeben kann.
Wie ist das
ja,
so?
Wenn man erzählt.
Ich wollte schon noch mal dazu eine Frage stellen, weil du jetzt ja auch gerade über deine Eltern gesprochen hattest. Wie ist das so mit dem Aktivismus bei euch im Freundes- und Familienkreis? Habt ihr die alle überzeugen können oder habt ihr es gar nicht erst versucht, weil ihr da keinen Streit wolltet, was ich mir jetzt bei euch nicht vorstellen kann tatsächlich? Oder seid ihr da schon aktiv in die Diskussion gegangen, um die da auch irgendwo hinzubewegen, zumindest weniger tierische Produkte zu konsumieren? Oder sind eure Eltern vielleicht sogar jetzt auch vegan? Oder wie läuft das bei euch?
Ja, also bei uns ist bis in der 3. Generation, sowie im Freundeskreis bis zur 4. Generation, wenn man das so betiteln will, sind alle vegan. Und jeder, der dazukommt und nicht vegan ist und nicht innerhalb von einer Woche umsteigt, darf nicht dazukommen.
Wir haben also einen
riesigen veganen Freundeskreis und da sind wir auch ganz konsequent, weil ich gucke gar nicht Leute an, die irgendwie Fleisch essen. Das kommt gar nicht rein. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ja, erzählst du mal kurz.
Ja, also meine Familie ernährt sich nicht vegan. Die sind dem Ganzen offen gegenüber eingestellt. Anfangs gab es natürlich Witze und meine Mutter hat auch gesagt, wann bist du denn fertig mit dem Experiment? Irgendwann am Anfang. Das war halt eine Unwissenheit sozusagen, bis ich ihr halt einfach meinen Standpunkt klar gemacht habe, gesagt, dass es halt, dass ich das ernst meine und was dahinter steckt für mich. Und seit dem Tag supportet sie mich so sehr. Also immer, wenn wir da hinfahren, nehmen wir so viel Essen mit zurück und ständig gibt es irgendwelche Pakete. Das hängt jetzt an der Tür. Ist da so ein 5-Kilo-Paket mit veganen Lebensmitteln. Alles, was sie gefunden hat. Also die supportet dann schon extrem. Genau. Ich habe aber halt auch viel dafür getan, dass sie versteht, was ich da mache, warum ich das mache. Weil ich nicht von ihr erwarte, dass sie es einfach checkt, was das überhaupt ist, dieses Vegan und warum, hä? Die ist halt Afrikanerin, die denkt sich, hey, du hast doch alles hier, warum isst du nicht einfach alles? Es ist doch dieses reiche Land. Und da kommen wir da mit unseren Edelstahlbüchsen und sie guckt mich an und sagt, was machst du denn da? Du nimm doch hier so eine Plastikbox und so.
Das hatten wir früher bei uns.
Ja, genau. Die ist halt so total verdutzt darüber, was das überhaupt sein soll. Ja, und deswegen habe ich mir halt gedacht, gut, ich muss ihr halt Informationen geben. Das hat sie halt auch verdient, damit sie meinen Punkt überhaupt richtig verstehen kann.
Ja, absolut. Und man darf auch nicht vergessen, genau, dass es einfach eine andere Kultur ist, eine andere Generation.
Ja.
Und sie im Gastrogewerbe unterwegs sind und davon die gesamte Familie, bis auf du halt, davon leben, auch tierische Produkte zuzubereiten und zu verkaufen. Und das sind einfach drei Hürden, die derart hoch und groß sind, da kommt einfach viel zusammen. Es ist viel Verständnis da, die sind super tolerant, sie haben auch schon viele Möglichkeiten gefunden, auch mehr veganes Essen anzubieten, haben da auch viel mehr Verständnis dafür, also das ist halt so kleinteilig, sage ich mal, aber die sind eben nicht vegan, aber super tolerant dem gegenüber und staunen auch immer wieder. Ich probiere natürlich dann immer besonders zu überzeugen, wenn wir da sind oder wenn Fabi dann irgendwie was ganz besonders Leckeres kochen oder was richtig Cooles, eine Alternative mitzubringen und immer zu zeigen, guck mal, und lecker und so. Und bei meiner Familie ist es so, dass es mein Papa ist ein Hardcore-Fleischesser tatsächlich. Also so dicht, dass ich gar nicht rankomme. Das ist ziemlich dramatisch, aber ich bin wahrscheinlich auch zu nah dran. Da geht Genuss über allem. Und meine Mama ist schon seit vielen Jahren durch uns vegan geworden. Also das Gegenteil. Plus sie hat auch schon einige Leute angesteckt und geht dann auch immer rum und sagt so, Freunden, ihr müsst mal in den Podcast von meiner Tochter reinhören. Und ach, die geben sich so Mühe. Und dann hat sie teilweise, neulich hat sie eine 80-Jährige, also meine Mama ist nicht 80, aber neulich eine 80-Jährige, über 80-Jährige Dame irgendwie von Omas for Future war sie lange aktiv oder ist sie aktiv, hat überzeugt und gehört jetzt irgendwie dem Podcast, ist vegan geworden, hat sich einen Instagram-Account zugelegt, um zu gucken, was wir da so machen und ist jetzt einfach noch vegan geworden. Also sie ist sozusagen selber voll aktiv unterwegs, unterstützt uns in allem, kommt mit zu den Messen, nimmt dann die Kleine ab, damit wir auf die Bühne können und ist da so ein Riesensupport. Genau, und mit dem Freundeskreis ist es ähnlich. Also wir wurden natürlich erstmal viel belächelt so in den ersten Jahren. Es war auch vor 4 Jahren nochmal ein bisschen anders als heute. Da musste man das ja noch nicht erklären, aber ja, es ist einfach jetzt nochmal sehr gewachsen in den letzten Jahren, würde ich mal sagen. Da wurden wir schon sehr belächelt, haben dann aber relativ schnell klar gemacht, dass wir es wirklich ernst meinen. Haben einige Leute mit überzeugen können, definitiv. Also sind viele, viele Freunde vegan geworden, durch, mit, seit uns. Das habe ich als Beispiel gebracht, letztes Jahr hatte ich 30. Geburtstag, habe ungefähr 30 Leute eingeladen und dann haben wir überlegt, wer denn jetzt alles, also hier gibt es definitiv nichts Tierisches, also hier gibt es wirklich nur veganes Essen in diesem Haus, wir sind hier vor 1,5 Jahren eingezogen, also das ist wirklich komplett unbefleckt, wenn man so will. Aber trotzdem haben wir überlegt, wer vielleicht traurig sein könnte oder was wir wem bieten können, damit sie irgendwie, weiß ich, ein leckeres Teriyaki-Fleisch oder irgendwas kriegen, damit, also auch Soja, damit irgendwie die auch zufrieden sind. Und dann fiel mir auf, dass so gut wie alle vegan waren, die ich eingeladen habe, also auch mittlerweile, auch alte Freunde. Und ganz, ganz wenige überwiegend vegan oder vegetarisch und ganz, ganz selten mal irgendwie was Vegetarisches essen. Aber also mein komplettes Umfeld ist sozusagen super, super vegan mittlerweile. Und alle, die neu dazukommen, haben ja auch natürlich das Glück durch den Podcast, durch diese ganzen Geschichten, dass auch immer wieder neue, tolle vegane Leute dazukommen, Autorinnen, Köchin, Aktivisten und so weiter. Erweitert sich auch unser Freundeskreis natürlich und das sind dann eben Aktivisten wie wir und so stellt sich das um, aber für alle, die da draußen gerade zuhören und vielleicht alleine sind in weiter Flur, kann ich einfach nur empfehlen, immer wieder bei sich selbst zu bleiben und von sich aus zu sprechen. Also zu erklären, warum man das macht. Nicht so, irgendwann ist in die Fronten geklärt, ja, du bist vegan, ich will es nicht. Fertig, so, und nicht aufhören, nicht müde werden, nicht nerven natürlich, nicht permanent rumpiesacken, aber einfach eine Alternative mitbringen, vielleicht nochmal erklären oder auch wirklich aktiv drum bitten. Also darf ich dir bitte nochmal erklären, warum ich das so mache, und dann die eigene Geschichte erzählen und gar nicht unbedingt so aggressiv auffordern, sondern nochmal die emotionalen eigenen Gründe darbieten. So, das hilft, glaube ich, ganz, ganz doll. Und dann Geduld, also nicht jeder stellt über Nacht um. Aber so kleine Samen sehen, ja, ist auf jeden Fall besser, als gar nichts zu machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich muss sagen, ich werde irgendwann, also mit meinem Vater, ich bin jetzt seit über 7 Jahren vegan, und gut, ich wohne nicht mehr zu Hause, deswegen ist es nicht so ein Daily Input, den er dann sieht. Aber ich denke mir so, ich bin 7 Jahre vegan und ich habe dich jetzt seit 7 Jahren inspiriert. So, es reicht langsam, mach's doch jetzt einfach mal. Ja. So, ich werde irgendwann, bin ich super ungeduldig. Und es hat sich jetzt auch schon was getan, so in den letzten Jahren, aber es ist einfach, es gibt Alpro Nordmilk, die schmeckt exakt wie Kuhmilch. Trick die doch einfach.
Ja.
Ich check's nicht.
Ja. Also, das ist so. Was bei mir nochmal geholfen hat mit meiner Mama und ihrem Mann, sozusagen so der letzte Tropfen wirklich auf 100% umzustellen und nicht eben immer irgendwie, ja, aber noch ein bisschen hier mal ein Stückchen Käse und so. Oder wenn ich unterwegs bin, dann da noch den Kuchen nicht abzulehnen und so. Das ist ja irgendwie auch nochmal ein Unterschied. War, dass ich gesagt habe, es ist mir wichtig, dass ihr versteht, was mir wichtig ist, weil wir uns ja nah sind. Und es würde mir total helfen, dass wir gar nicht so viel darüber reden, sondern dass wir auch einfach mal uns zusammen die Doku angucken, die mir geholfen hat, umzusteigen. Mhm. Nicht, weil ich euch veganisieren will, sondern weil ihr mich dann viel besser verstehen könnt. Und es würde mir ganz viel bedeuten, wenn ihr euch mit den Themen beschäftigt, die mich beschäftigen. Lasst uns doch zusammen einfach mal diesen Film anschauen. So, und ja. Da auf diese Bitte kann man relativ schwer Nein sagen. Es sei denn, man bestätigt wirklich, dass man das die Augen davor verschließt, weil was soll passieren? Und das ist, glaube ich, ein ziemlich guter, was heißt Trick, aber eine ziemlich gute Bitte, die man da so an Tag bringen kann. Lass uns gemeinsam eine Doku schauen und danach gerne drüber reden. Und dann kannst du, danach lasse ich dich in Ruhe. Iss, was du willst danach, aber lass uns das anschauen. Hast du das mal probiert mit deinem Papa? Hat der mal eine Doku gesehen?
Ja, ich habe das schon öfter mal gesagt und dann war immer so, nee, keine Lust da drauf. Einmal haben wir eine Sendung geguckt, das war irgendwie sowas, so ein neues Format von irgendeinem Sender, wo auch tatsächlich, ich glaube, Gordon war da von Vegan ist ungesund. Mhm. Die gibt es ja gar nicht mehr. Aber von ursprünglich Vegan ist ungesund. Er war dabei, dann noch, ich glaube, diese Victoria Müller. Ach, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben die so ein Spiel gespielt, wo es dann auch ganz viel um so vegane Sachen geht und auch so um dieses Nachhaltige. Und 3 waren halt irgendwie Landwirte oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
Ich habe das auch gesehen. Das war wie in so einem Escape Room, ne? Wo die irgendwie gemeinsam Lösungen finden mussten, um wieder rauszukommen oder so.
Ja, das hatten wir halt zusammen geguckt, wo ich auch so überrascht war, dass er da ja gesagt hat. Cool. Aber das hat jetzt nicht unbedingt irgendwie was geändert, glaube ich. Also, der weiß ja auch alles.
Ich glaube, es ist wirklich, halt auch noch schwieriger, Menschen, die halt schon sich seit, keine Ahnung, 50, 60 Jahren mit tierischen Produkten ernähren, davon zu überzeugen, als bei Menschen, die halt erst 25 oder sowas sind oder halt Ende 20, weil man dann halt diese Zeit, in der man selber gekocht hat und diese tierischen Produkte konsumiert hat, ja viel geringer ist, als wenn man das halt schon wirklich sein gesamtes Leben lang macht und halt schon einfach 60 Jahre alt ist. So meine Großeltern zum Beispiel, die sind jetzt fast 80. Also mein Opa versteht nicht mal so gefühlt den Unterschied zwischen Fleisch und Wurst. Also wie er mir einmal erzählt hat, er will jetzt weniger Fleisch essen und mir dann 3 Sätze später erzählt, ja, die wollen am Wochenende noch auf so einer Oldtimer-Messe und da sich eine Wurst holen. Das ist übrigens auch Fleisch. So, das bringt er irgendwie gar nicht so in Verbindung. Und wenn man mit ihm zum Beispiel über Veganismus spricht, dann ist es sofort so, ja, also aber der Bauer, den wir hier um die Ecke haben, der hat auch nur 50 Kühe und bla bla. Und dann frage ich aber immer so, ja, und kauft ihr denn da dann auch die Sachen, wenn er so gut ist? Nee, das ist uns zu teuer. Ah. Ja, okay.
Wow.
Ja. Also das so, ja, ist halt super, super schwierig. Ich habe es bei denen auch also aufgegeben. Ich spreche es gar nicht mehr an. Meine Oma kümmert sich da ganz rührend drum, dass wenn ich da bin, dass es immer was Veganes gibt oder ich bringe irgendwas noch mit oder sie kocht irgendwas, wo ich dann, keine Ahnung, wo sie halt Frikadellen zu macht und ich bringe mir vegane Frikadellen oder sowas mit. Aber ich, das, da ist so ein bisschen, glaube ich, irgendwann auch Hopfenmalz verloren. Also ja, es gibt noch die 80-Jährigen, die Oma for Future, die sich davon vielleicht überzeugen lässt. Aber das ist meiner Familie, gerade in dieser Nachkriegsgeneration, wie meine Großeltern das sind, ist das, glaube ich, ganz schwierig, das irgendwie in die Köpfe zu kriegen. Und die sind 80 Jahre alt, die essen insgesamt schon nicht mehr so viel, als dass ich mir da jetzt so... Also ja, es wäre besser vegan, aber ja...
Ja,
man kann es ja nicht verbieten.
Man muss auch seine Energie ja bei sich behalten. Also wenn du jetzt alle Energie da reinsteckst und merkst, dass es nichts bringt oder eben einen Podcast aufnimmst und ganz viele Menschen erreichst, man muss halt auch ein bisschen gucken, wo man seine Energie hinfließen lässt. Ne?
Welche Kämpfe man kämpft. Ne?
Ja, und gerade bei so alten Leuten ist halt super schwierig, weil es muss so viel gleichzeitig stimmen. Also die Information muss die richtige sein, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosierung. Also es ist halt super krass.
Ja, also die Erfahrung auf jeden Fall auch gemacht, dass so die Nachkriegsgeneration einfach aufgrund des Verzichtes, was wir ja so lange und so qualvoll erleiden mussten und ja wirklich auch Hungersnöte hatten, dass da ganz, ganz, also das Essen eine ganz andere Bedeutung hat als für uns. Ne? Es ist immer da, man muss nur wissen, welches und das ist einfach eine ganz andere Sache. Aber mit diesen Boomern, sag ich mal, oder Babyboomern ist es natürlich oft so, dass sie es eben schon sehr lange machen und sehr schon das sehr gewohnt sind, das schwierig ist aufzulösen. Auf der anderen Seite geht es aber auch die Leute, die man eben richtig erreicht oder die richtigen Informationen bekommen und sich dann komplett lösen und so wie meine Mama zum Beispiel und dann sagen, ey Mist, ich habe so lange Zeit so viel Mist gebaut, ich habe so ein schlechtes Gewissen, noch mehr als ihr, weil ich habe eben 60 Jahre und nicht 20 Jahre Mist gebaut und will das jetzt erst recht umwandeln und ausgleichen. Also es ist halt immer die Frage, wie immer, wen man wie erreicht und in dem Moment, wo jemand zum Beispiel sagt, ich gucke mir die Doku nicht an, dann kann man ja auch schon sagen, okay, dann brauchen wir über das Thema auch nicht mehr sprechen, weil wenn du dich gar nicht dem Thema öffnen willst, dann nutze ich vielleicht meine Energie jetzt doch, um einen anderen Menschen zu helfen, weil ich hätte mich zum Beispiel wahnsinnig gefreut, wenn jemand viel, viel früher mit mir gesprochen hätte, gesagt, darf ich dir ein bisschen was erzählen? Ich bleibe bei mir von mir aus, ich erzähle dir meine Geschichte, ich werde dich gar nicht manipulieren oder so, aber ich würde dir gerne mal sagen, warum ich vegan bin und ich hätte auf jeden Fall ja gesagt und hätte da aber jemand jetzt seit 5 Jahren probiert, seine Oma zu bearbeiten, statt mit mir zu reden, da wäre das ja einfach schade drum. Es gibt ja Leute, die diese Informationen noch brauchen und wollen und dann auch umstellen würden, sobald sie bekommen.
Voll, ich wünschte auch wirklich, ich hätte das viel, viel früher gecheckt und auch nicht noch so dieses 3 Jahre pseudo-vegetarisch und irgendwie alles ausblenden, sondern dass da halt dann jemand gekommen wäre und gesagt hätte, das ist totaler Müll, was du machst. Mach doch das, was wirklich deinen Werten entspricht. Aber besser spät als gar nicht.
So sieht es nämlich aus, ja.
Auf jeden Fall. Und so spät
war es ja auch jetzt nicht bei mir.
Ja.
Allerdings. Wie jetzt an der Arbeit, am Aktivismus, was fällt euch da so grundsätzlich am schwersten? So die Konfrontation mit Menschen oder einfach, dass man manchmal, bei mir ist es so, ich habe manchmal einfach so ein Gefühl von Hilflosigkeit, weil man irgendwie gar nicht so viele Menschen überzeugen und erreichen kann, wie man möchte. Oder wo sagt ihr so, wo ist es so am schwierigsten bei euch für den Aktivismus?
Gute Frage, müsste ich überlegen. Also ich kann sagen, was mir am leichtesten fällt. Am leichtesten ist, glaube ich, für mich der ganze Video-Audio-Weg, ist das für mich das Allercoolste. Dann kommt das Kulinarische, also über Kochen zu inspirieren sozusagen. Und ja, ich glaube doch, dann der Menschenkontakt ist das Anstrengendste, weil da so Nuancen so entscheidend sind. Und man da wirklich mit dem einen falschen Wort oder sogar schon mit dem falschen Blick dafür sorgen kann, dass das Gegenüber dann doch zumacht und dass man dann doch in dem Moment nicht ankommt. Ich glaube, das ist der größte Anspruch. Die anspruchsvollste Sache, glaube ich.
Ja, der Struggle ist auf jeden Fall real so. Und wir haben oft das Gefühl, dass wir noch nicht genug erreicht haben, noch mehr erreichen müssen und plus wir haben eben dieses, Fabi zeigt auf mich mit dem Finger.
Ja, du, ja, okay, ich nicht. Ich finde, wir machen schon echt viel.
aber auf jeden Fall haben wir, also ich habe oft das Gefühl, dass ich noch viel, viel mehr erreichen muss und noch viel auch viel mehr tun kann und muss. Auf der anderen Seite, dann gucke ich wieder und sage mir, okay, ne, wir machen jetzt seit 1,5 Jahren diesen Podcast, wir haben 100 Episoden draußen, uns haben wirklich schon hunderte Menschen geschrieben, dass sie durch uns vegan geworden sind und das sind ja nur die, die aktiv schreiben. Das heißt, tausende Menschen haben durch uns auf vegan umgestellt, die wiederum Menschen erreichen, weil wir auch immer sehr probieren, die Menschen zu ermutigen, auch rauszugehen und selber in Gespräche zu gehen. Und dann denke ich wieder, okay, dann doch ganz schön viel geschafft. Aber es, ja, es kann ja gar nicht genug sein, sozusagen. Mhm. Und natürlich hätten wir nicht irgendwann diese Mikrofone in die Hand genommen und losgelegt, hätten wir diese ganzen Menschen nicht erreicht und hätten es vielleicht andere getan, wer weiß. Aber das ist dann schon auch, ja, motivierend natürlich. Aber es gibt noch so, so viel zu tun. Und ich bin froh, gerade durch den Podcast oder durch unsere Kanäle, dass wir auch anderen eine Stimme geben können. Also es gibt so tolle Vereine, wie gerade schon gesagt, zum Beispiel ProVeg oder Vier Pfoten, Pita und so weiter, große tolle Vereine und auch kleine Vereine, die so, so wichtige Arbeit machen, wo wir uns gar nicht auch noch engagieren können, aber denen wir eine Stimme geben können und denen wir irgendwie unseren HörerInnen näher bringen können. Und das ist so ein doppelter Effekt sozusagen, dass wir eben auch diese Vereine unterstützen können auf die Weise und so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Und dann kriege ich wieder ganz viel Hoffnung und Auftrieb und diese ständigen Rückmeldungen, also diese Nachrichten von HörerInnen, positive Nachrichten, danke, macht weiter so, durch euch vegan geworden, ganze Krankheiten geheilt, die Oma ist noch vegan geworden, der Hund ist wieder gesund, weil er auch noch vegan ist und weiß ich nicht, also was wir da so für Nachrichten bekommen, das ist natürlich super, super motivierend und ja, es gibt noch viel zu tun, aber wir sind auch ganz, ganz, ganz am Anfang und ich bin gespannt, was wir noch so erreichen werden. Alle
ja,
Mann.
Ja, und es gibt auf jeden Fall auch noch Dinge im Aktivismus, die ich noch machen will. Also ich will auf jeden Fall noch so zu so Cubes gehen und da mir die Gesichter der Leute anschauen, die krassen Aufnahmen sehen.
Ja.
Das finde ich super interessant. Und ich würde gerne mal einen Stall von innen mir anschauen im Dunkeln, wenn man das so vorsichtig ausdrücken kann.
So kann man es formulieren.
Genau, würde ich mir mal gerne anschauen, wie das im Dunkeln aussieht.
Ja.
Genau,
kann ich nur zustimmen, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich noch machen will.
Ja.
Oder, naja, wollen ist so bedingt, ne? Aber wo ich denke, es wäre notwendig, das noch zu machen.
Das ist nämlich der Punkt. Also ich will es zu Teilen machen, aber die Notwendigkeit steht schon drüber, sozusagen. Ja. Voll.
Aber ich kann auf jeden Fall auch so nachempfinden, was du gerade gesagt hast, Juju. Also ich habe auch gerade in letzter Zeit vermehrt immer diesen Gedanken, boah, es reicht alles nicht und es muss so viel mehr passieren und eigentlich müsste ich 24/7 irgendwie auf der Straße mit Leuten sprechen und die halt ja vegan machen, die dazu inspirieren. Ja, also das Gefühl, irgendwie nicht genug zu tun, ist, glaube ich, ist sehr präsent auf jeden Fall.
Ja, total.
Definitiv.
Was uns da momentan sehr hilft, wir haben gerade einen Coach am Start, der uns hilft, sozusagen effektiver, also unter anderem hilft, effektiver zu werden. Und das ist ja genau das eben, effektiver Aktivismus. Man kann ja, weiß nicht, in der leeren Straße mit einem Schild stehen und wirst keinen erreichen, das bringt halt nichts. Und zu gucken, jeder hat nur 24 Stunden, jeder hat nur ein Leben und das so zu gestalten, dass man sich zum einen nicht selber völlig kaputt und verrückt macht und auch mal einen Feierabend macht, das müssen wir auch noch sehr üben. Aber zum anderen eben mit der Zeit, die man hat, wirklich effektiv vorangeht. Also zum Beispiel, wir bringen jetzt momentan fast täglich ein Reel raus auf Instagram. Das fiel uns vorher sehr, sehr schwer, weil wir eben mit unserem Perfektionismus da lange dran gefeilt haben, bis es dann endlich gesessen hat. Und dann waren es vielleicht nur 1-2 Reels in der Woche und Rezepte, die natürlich auch mal sehr aufwendig sind. Und jetzt haben wir von ihm mal die Challenge bekommen. Das haben wir nicht ganz geschafft, aber die Idee war, einfach viben, haut raus, ihr dürft jetzt 4 bis 5 Posts die Woche, darf nicht länger als 10 Minuten dauern. Das schaffen wir nicht. Aber die Idee zu sagen, das sollte ein kleiner Teil deiner vielen, vielen Aufgaben sein und das sollte eigentlich nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Was willst du erreichen? Was willst du sagen? Haus raus und gut ist. Und auch mit den Rezepten. Ich habe früher gedacht, das wird nur gewertschätzt und wird nur viele Leute erreichen, wenn es super kompliziert und toll und aufwendig ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also hol dir ein Stück Blätterteig und hau da, weiß ich, passierte Tomaten drauf und ein bisschen Pfeffer, Salz und Kräuter und roll zusammen, ja. Pizzaschnecke fertig. So, vielleicht noch ein bisschen veganer Käse drüber. Das ist das, was die Leute dann feiern und nachmachen und sehen, dass Veganismus einfach ist. Also da wirklich zu gucken, wie kann man es einfach gestalten, wie kann man es effektiv gestalten. Das sind, glaube ich, Sachen, wo viele von uns noch dran arbeiten können, um am Ende dann doch mit der wenigen Zeit, die wir haben und die uns bleibt, möglichst viel zu erreichen. So.
Das ist spannend. Auf jeden Fall ist der Coach denn, also ist der mehr so für diese Social-Media-Sachen zuständig oder ist der auch selber Aktivist irgendwie und kann auch dahingehend Tipps geben?
Du es erzählen?
Der ist kein Aktivist. Der ist einfach, der mag unser, der mag unseren Vibe und sieht unser Potenzial und supportet uns deswegen. Also er hat sozusagen keinen veganen, aktivistischen Background. Aber wie ich Juju kenne, wird er sich wahrscheinlich irgendwann diesem Thema nähern. Durch Juju, möchte ich vorsichtig sagen.
Es ist gefährlich, in meine Nähe zu kommen, sage ich mal so. Ich bin ansteckend.
Diese galanten Gesprächswechsel und so Themenwechsel und so, die da immer stattfinden, ja, genau.
Ist auf jeden Fall eine Kunst. Ich habe mich ein bisschen rausgezogen, so mit Menschen im direkten Kontakt, wo es nicht jetzt um Veganismus geht, irgendwie das anzusprechen, weil ich immer mir so denke, boah, ich habe gar keine Lust auf die Diskussion. Aber eigentlich muss man es immer machen, ne?
Ja, was heißt Diskussion? Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel zu unserem Coaching bringe ich immer veganes Essen mit und dann einfach davon schwärme, wie lecker das ist oder ihn darauf hinweise, wie leicht das Gefühl danach ist, dass man jetzt nicht so in so ein Food-Koma fällt, sondern einfach mehr Energie hat nach dem Essen. Also es kann ja auch manchmal ganz, ganz, ganz subtil sein. Und wenn man dann noch vielleicht irgendwie mit einbringt, weiß nicht, dass ich zum Beispiel so ein gutes Gewissen habe, dass es schön ist, dass ich auch so lecker, so satt werden kann, ganz ohne Tierleid. In dem Moment habe ich ja nur das eine Wort gesagt, aber habe schon, ohne zu sagen, du bist ein Mörder und du unterstützt die Massentierhaltung, habe ich einfach gesagt, ist das nicht schön, ohne Tierleid lecker satt zu werden? Und manchmal reicht auch das schon oder manchmal ist das schon wieder ein weiterer Stein. Nächstes Mal bin ich wieder da. Unser Kinderarzt ist mittlerweile auch schon fast vegan von absolut negativ, weil ich jedes Mal ein bisschen sehe, das fällt mir auch schwer, aber ich würde auch gerne einfach über Nacht natürlich, aber das habe ich auch echt lernen müssen, diese Geduld aufzubringen und jedes Mal ein Thema ansprechen, jedes Mal und vor allem bei sich bleiben. Also ja, verstehe, dass du gerne Milch trinkst und ich habe für mich rausgefunden, dass wenn ich das und das so und so mache und das war auch verrückt, als ich erlernt habe, dass da ja auch Kalzium drin ist, bla bla bla, wenn ich einfach dann von mir rede und so ein bisschen schon fast naiv irgendwie begeistert erzähle, was ich so mache, dann fühlt sich keiner angegriffen, weil ich werfe ja niemandem was vor. Und das sind so kleine Unterschiede dann in der Kommunikation, wo ich dann mich auch traue, mit meinem Umfeld darüber zu reden, weil ich eben nicht sage, du bist ein Mörder, sondern einfach erzähle, wie lecker das ist oder wie schön das ist oder das so ein bisschen gesellschaftsfähiger anspreche.
Das ist ein guter Hack auf jeden Fall, ja. Definitiv. Eine Sache, die ihr ja gerade auch in Planung habt, ist ja ein Kochbuch. Vielleicht mögt ihr da kurz noch was zu erzählen.
Ja, klar. Wir haben uns vorgenommen, ein Kochbuch zu schreiben. Einfach weil diese Rezepte, die Gerichte, die Juju macht, super lecker sind und dass sie funktionieren, haben wir auch sozusagen herausbekommen. Und deswegen ist es so naheliegend gewesen, ein Kochbuch zu machen. Und dann haben wir uns natürlich jetzt da rangesetzt und hin und her überlegt, wie es wird. Und ja. Ich übergebe mal kurz an Juju.
Man merkt schon, Fabi stammelt, also nicht stammelt ein bisschen, aber ist ein bisschen vorsichtig natürlich, weil wir ja noch gar nicht so viel darüber sagen können, ehrlich gesagt. Also es wird für uns aus der aktivistischen Sicht wieder ein weiterer Kanal, auf den wir wieder Menschen erreichen können. Wieder eine Möglichkeit, Menschen zu zeigen, in dem Fall, wie lecker und leicht veganes Essen sein kann. Das mit den Rezepten liegt nah, ein Kochbuch liegt nah, wie Fabi schon gesagt hat. Aber das Projekt wurde in unseren Köpfen immer ein bisschen größer und größer. Wir haben es ja auch schon angekündigt, dass wir dran sitzen, tun wir auch. Aber erst ursprünglich war die Idee, so ein ganz kleines Print-on-Demand-Buch zu machen. Das Projekt ist jetzt deutlich größer geworden, was ja auch schön ist, weil wir auch dadurch mehr Menschen erreichen werden. Auch da wird uns unser Coach wahrscheinlich ein bisschen helfen können. Und genau, deswegen sitzen wir gerade an einem größeren Projekt und das wird dann hoffentlich, wenn alles klappt, im nächsten Jahr erscheinen. Und wird noch ein bisschen dauern, so richtig viel können wir noch nicht sagen, aber es wird richtig lecker und was können wir noch irgendwas spoilern?
Eigentlich nicht, nee.
Also jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Ist das so einfach so komplett gemischte Küche oder habt ihr euch da in irgendeine Richtung konzentriert? Oder
ja, wir sind komplett so im Prozess, also wir sind jetzt gerade mitten im Prozess und ja. Wir haben schon eine Richtung, in die es gehen soll. Wir wollen uns dabei jetzt gerade sozusagen noch nicht zu äußern, weil wir noch so im Prozess stecken und das alles noch so in Bewegung ist.
Ja, aber ich glaube, wir können schon sagen, dass Süßes und Herzhaftes geben wird. Es wird kein reines Backbuch, es wird kein reines Kochbuch geben. Es wird schon so ein kleiner Allrounder sein, insofern, dass man da guten Gewissens auch einige Menüs zusammenstellen kann, wo alles so ein bisschen abgedeckt ist an Geschmacksvorlieben.
Sehr cool.
Das kann man schon
mal sagen. Ich bin da immer ein ganz großer Fan eigentlich von. Ich mag Kochbücher ganz gerne. Ich habe auch 4 oder 5 vegane Kochbücher schon. Also ich weiß ich nicht, ich finde es einfach angenehm, einfach mal so ein Buch aufzuschlagen und da drin zu stöbern und für, also ich weiß, ich finde, online wird man immer so extrem erschlagen, weil es ungefähr eine Milliarde vegane Gerichte gibt und dann gibt es von einem Gericht auch 15 verschiedene Ausfertigungen und man weiß dann nicht, welches ist jetzt dann die beste Variante. Und da finde ich es halt dann einfacher zu sagen, ey, ich schlage das Kochbuch auf, vielleicht habe ich schon 2, 3 Zutaten im Kühlschrank, wo ich mir denke, da könnte ich irgendwas machen und habe dann halt nicht diese Bandbreite, dass ich mich gar nicht mehr entscheiden kann, sondern habe einfach so, okay, hier sind jetzt 5, 6 Rezepte, keine Ahnung, mit Zucchini oder Auberginen oder was weiß ich auch immer drinne und dann kann ich mich daran halt besser orientieren, als wenn ich diese Flut an Rezepten habe, deswegen also werde ich auf jeden Fall mal schauen, wenn das rauskommt, ob das auch was für mich ist.
Du wirst es mitbekommen.
Genau. Sehr gut. Davon gehen wir aus. Sehr cool, auf jeden Fall ein mega Projekt.
Ja. Ja. Herzensprojekt mal wieder.
Wie alles.
Sehr viele Projekte, ja. Abschließend fragen wir unsere Podcast-Gäste immer sehr gerne nach den 3 Top-Tipps für Menschen, die sich für vegane Ernährung interessieren, sich vegan ernähren wollen. Was sind da so eure 3 Tipps, um da den Einstieg zu finden?
Mein erster Tipp ist Entspanntheit. Durchatmen, wenn man so eine neue Sache vor der Brust hat, dass man sich nicht zu sehr verkrampft. Und sich klar macht, warum man das macht und dann ganz entspannt loszulegen. Man muss nicht von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 schießen, wie manche das machen. Es reicht, wenn es schrittweise passiert. Und dass es überhaupt schon passiert, ist schon ein Punkt, der zu feiern ist.
Ja, so Druck raus. Ne? Das ist ja kein Sprint, sondern Marathon. Man will es ja sein Leben lang machen und dann lieber eine Woche länger Zeit lassen oder so, als dann irgendwie zu merken, okay, ich bin total überfordert, ich lasse es wieder. Das wäre halt super, super schade. Ne?
Ja.
Mein Tipp ist Kommunikation. Für dich selbst und für andere natürlich, aber da wirklich das ganz klar von Anfang an nach außen zu kommunizieren. Wir hören auch immer wieder, naja, die wissen das jetzt gar nicht oder ich will das jetzt da nicht sagen oder es ist mir jetzt unangenehm. Es muss dir nicht unangenehm sein, dass du die ethisch korrekteste Ernährungsweise der Welt für dich gewählt hast. Es ist wunderschön. Du kannst so stolz auf dich sein. Und es ist einfach, am Anfang wirkt es für viele wie ein Verzicht, weil man natürlich erstmal auf alles verzichten muss, was man kennt. Das kann ich verstehen, aber erst danach kommt die Belohnung. Man wird sehen, was alles wahnsinnig Tolles auf einen zukommt und wie viel leckerer, bunter und friedvoller sein Leben sein wird und länger, weil das ist auch bewiesen einfach, dass man bis zu über 10 Jahre zugewinnen kann, wenn man sich ausgewogen vegan ernährt. Das ist einfach ein Fakt. Und deswegen, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Kommunikation, genau. Also deswegen ist es einfach, versteck dich nicht, sag das von Anfang an, du musst nicht alle Fragen direkt beantworten können. Du kannst auch sagen, ey, ich mache das seit gestern, ich informiere mich schon noch, aber ich bin auf jeden Fall ganz klar vegan, ich möchte, dass du es respektierst. Wenn du Fragen, Sorgen hast, schreib sie, schick sie mir gerne, sag sie mir gerne, ich informiere mich gerne und nehme dir die Sorgen, wobei das auch nicht meine Aufgabe ist, weil ich habe vielleicht auch Sorgen, dass du ständig zu McDonald's gehst oder dass du rauchst oder Alkohol trinkst. Sondern den Druck rauszunehmen und es klar zu kommunizieren, direkt klar zu machen, dann ist es einfach die Bombe geplatzt. Das ist dann vielleicht ein bisschen anstrengend am Anfang, aber zu sagen, ich bin am Anfang, ich informiere mich noch, bitte gib mir etwas Zeit und später dann auch eben Kommunikation, auch sich zu trauen, mit anderen ins Gespräch zu kommen, weil man sich vielleicht auch wirklich ein bisschen informiert hat und auch die eine oder andere Frage und Inspiration dann wiederum rausgeben kann. Aber das dazwischen kann auf jeden Fall ein Jahr liegen. Also lass die Zeit, mach das erstmal für dich und dann wirst du automatisch strahlen und begeistert sein und das auch nach außen tragen.
Cool, das waren jetzt 2, oder?
Ja, das war jetzt 2. Zeit lassen, Kommunikation.
Der dritte Punkt ist Werte checken. Und damit meine ich nicht die deinen Wertekompass, sondern deine Blutwerte. Weil,
die inneren Werte.
Ja, genau, die inneren Blutwerte meine ich. Und es ist halt so verrückt, weil Leute dann sagen, ja, ich habe jetzt umgestellt auf vegan und dann habe ich meine Werte gecheckt, ja, und jetzt sind die ja im Keller. Und der Trugschluss daran ist ja, dass die Leute sich nicht getestet haben, bevor sie angefangen haben, sich umzustellen, sondern halt danach. Das heißt, sie wissen gar nicht, ob sie nicht mit einem Mangel in die vegane Ernährung reingekommen sind. Das ist halt ein Punkt, den ich für sehr wichtig erachte. Also sobald du denkst, okay, ich würde das gerne mal machen, einmal den Ist-Zustand abholen, okay, so sieht's aus und daraufhin kann man ja dann aufbauen.
Ja, absolut. Das eine meiner liebsten Anekdoten tatsächlich auch, weil das Thema Nährstoffe ja immer irgendwie aufkommt bei der veganen Ernährung. Ich hatte tatsächlich einen B12-Mangel, während ich ganz normal, ich will das nicht mal sagen, während ich noch mich omnivor ernährt habe und auch Fleisch und Milchprodukte und alles konsumiert hatte, hatte ich einen B12-Mangel, sodass ich schon körperliche Auswirkungen davon hatte. Deswegen wurde es halt erst rausgefunden. Also, weil das ja auch zu so Nervenproblemen und sowas führen kann. Ich hatte so einschlafende Finger und sowas, obwohl ich halt nicht draufgelegen habe, ne? So Kribbeln in den Fingern und war da auch beim Neurologen und alles. Und am Ende war es einfach nur ein B12-Mangel. Aber ja, da braucht mir halt keiner dann irgendwie erzählen, dass ja vegane Ernährung zu Nährstoffmangeln führt, weil das hat bei mir die omnivore Ernährung getan. Und da habe ich tatsächlich mich auch schon relativ ausgewogen ernährt. Also gar nicht, früh habe ich mich noch viel schlimmer ernährt, zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so. Aber trotzdem hat es halt dazu geführt, dass ich körperliche Probleme dadurch hatte, dass ich einen Nährstoffmangel hatte. Von dem her, das schützt bei weitem nicht, nur wenn man sich omnivor ernährt, dass man keinen Nährstoffmangel hat.
Ja, voll. Ja, wir heißen ja auch nicht umsonst vegan gesund mit Grund. Also das ist uns super, super wichtig, dass man eben natürlich für die Tiere, für die Umwelt umstellt, aber eben auch seine Gesundheit nicht außer Acht lässt und man ein absolutes Zugewinn bekommen kann, wenn man es richtig macht. Aber man es natürlich auch, wie mit jeder Ernährungsform, auch richtig verhauen kann. Und das wirklich ernst zu nehmen und sich ernst zu nehmen und das mal testen zu lassen, sich gerne mal beraten zu lassen und Stück für Stück sich keinen Stress zu machen. Ich habe auch keine Hülsenfrüchte gemocht, als ich umgestellt habe und jetzt liebe ich sie. Da wirklich durchzuprobieren, schmeckt der eine vegane Käse nicht, dann teste doch mal den anderen noch, teste dich durch, geh auch mal vielleicht lecker vegan essen. Es gibt so tolle rein vegane Restaurants oder frag einfach mal im Restaurant, ob es da eine Alternative gibt und diese Nährstoffe sind einfach kein Witz, ne? Der Körper braucht alle Nährstoffe und zwar in ordentlicher Konzentration, sage ich mal, also im Optimalbereich. Und dann kann er wie geschmiert laufen, aber wenn man ihm nichts zu fressen gibt, dann kann er auch nicht für dich arbeiten. Und das ist einfach das Wichtigste, was du hast. Also dein Körper, deine Gesundheit, wenn das nicht gegeben ist, kannst du auch uns nichts reißen. Und das ist einfach ein sehr, sehr unterschätztes Thema in der breiten Gesellschaft und das ist auch was, wo wir sehr viel aufklären über Nährstoffe, welche Nährstoffe und wie kann man die abdecken und super wichtiges Thema auf jeden Fall.
Da bist du auch Expertin.
Ja.
Sehr gut.
Ja, mega cool. Wir sind das schon so lange im Reden, das ist wie im Flug vergangen die Zeit. Ich könnte auch immer noch 10.000 weitere Fragen stellen.
Er hat sehr, Spaß sehr gemacht schön. Mit euch, Dankeschön, voll cool.
Ja, sehr total. Schön, euch da gehabt zu haben oder da zu
vielen,
haben.
Vielen Dank, ja.
Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, also alle, die zuhören, checkt auf jeden Fall unbedingt Instagram, YouTube, Podcast, alles aus. Sehr, sehr cooler Content, wo man sehr viel lernen kann und sehr inspiriert wird.
Absolut.
Und ja, danke an alle fürs Zuhören. Euch noch einen schönen Tag und vielen Dank, dass ihr hier wart.
Voll gerne.
Vielen Dank.
Danke
macht's
euch.
Macht's gut, ihr Lieben. Danke auch für eure Arbeit. Danke,
bis
macht's
dann.
Gut. Ciao.
Ciao.